Yeah. Erlesene Runde zu späterer Stunde. Lehn dich zurück, genieß jede Sekunde. Ey, komm schon, setz dich, guck, es ist samtlich. Guck, es ist samt, guck, es ist samtlich. Keine Hektik, das ist der Stammtisch. Ey, das ist der Stammtisch.
Ey, welche Folge
willkommen
Folge,
beim Rap-Stammtisch. 93 sind wir tatsächlich schon. Ich bin back aus der Depression, beziehungsweise halt einfach wieder da und freue mich, mit euch wieder eine wundervolle Zeit verbringen zu können.
Ja, willkommen. Hallo. Ja, schön, dass du wieder dabei bist, das kann man wohl sagen. Yes, man. Ich freue mich sehr.
Yay.
Ich würde eigentlich würde ich gerne nochmal so, ich glaube, es waren jetzt auch ein paar Konzerte, wo wir jeweils waren, da nochmal ein bisschen reingehen, aber ich glaube, es wird so ein längerer Block und ich würde vielleicht mit was ganz anderem zuerst anfangen. Und zwar Eloquent. Also, ja. Ich weiß nicht.
Ich bin wieder da, wir müssen kurz drüber reden, alles klar.
Auch, wann kam das raus? Vor 2-3 Wochen oder so? Wir haben ja eine Woche länger Pause gemacht, weil ich und David beim Atzenjad-Konzert waren und produktionstechnische Gründe.
Und diesen Podcast. Auch.
Stimmt, auch. Ja.
Ich bin komm so dumm, an, Alter. Ich habe mich auch noch mal reingesneakt.
Ja, du hast dir später Karten geholt, deswegen trotzdem schlechte Ausrede von meiner Seite, das an dieser Stelle zu vergessen. Ja, du warst auch da. Wir waren alle da. Und aber nochmal zu Eloquent. Er hat irgendwie wieder ein Album gedroppt. Und er, wie David das auch gesagt hat, er springt auf ein Lied, der den HörerInnen dieses Podcasts eventuell sehr, 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 sehr bekannt sein dürfte.
Aha.
Es ist nämlich der Beat, den du, Tom, auch auf unserem Intro bespielst vom Hi-Hat Club Number 2 Mixtape.
Genau, vom wundervollen Suff-Daddies.
Wie kam der Kontakt zustande? Ja. An dieser Stelle die Frage. Also, wie glaubst du, kam der Kontakt zustande und wie glaubst du, hat sich das alles zusammengesetzt?
Vielleicht hat er gemacht, wie wir, einfach das Beat genommen und fragt jetzt in ein paar Wochen noch nach, ob er den auch wirklich verwenden darf, weil ungefähr so lief es bei uns. Oder mehrere Jahre bis zum Fragen.
Ja.
Ja, ich denke, der geht da ein bisschen professioneller ran. Aber auf jeden Fall einfach mal schön gehört zu haben, wie man über so ein Beat noch so rübergehen kann. Im allerschönsten Fall mutmaße ich jetzt einfach mal, dass er den ab und zu hier bei uns gehört hat und sich gedacht hat, ey, da muss man doch jetzt immer mal, das geht jetzt aber so eigentlich nicht.
Ja, können wir vielleicht mal ein Voting machen, welche Version gefällt unseren Hörern besser, aber du hattest ja auch schon öfter mal hier auch im Podcast schon drüber gesprochen, dass du das Gefühl hattest, dass Eloquent mit dir spricht oder mit uns spricht. War das unabhängig von der Beatwahl bei dem Song auch so für dich? Du hast da ja so ein ganz besonderes Ohr dafür.
Nee, ich habe natürlich dann nochmal mehr drauf gehört, was er da wirklich sagt. Und teilweise hat er ja auch hier wieder auf dem ganzen Album sehr spannenden Stimmeinsatz, der manchmal auch nicht so leicht zu verstehen ist. Und ja, es fallen schon wieder so ein paar szenekritische Worte, sagen wir es mal so. Ne? Auch wenn der Mane so in dieser Deutschrap-Szene für mich nicht wegzudenken ist. Ich glaube, er selbst sieht sich nicht so krass Teil davon. Und sagt auch so, komm, erzähl mir hier irgendwie nichts von Kultur. So, und da jetzt einfach in dieser absoluten Psychose, in der ich da schon lebe, natürlich denke ich mir dann für einen kurzen Moment so, sind das vielleicht ein paar kritische Worte zu unseren höchst professionellen Einschätzungen, die wir hier immer wieder im Podcast treffen. Aber nein, gleichzeitig sagt er zum Beispiel auch, er ist ja selber nicht besser als die anderen und irgendwie ist es dann doch wieder so ein bisschen versöhnlicher auch in dem Song. Nein, aber ich glaube, wenn ich den einfach nur so auf irgendeinem Beat gehört hätte, hätte mich jetzt nicht so krass angesprochen gefühlt, so in dem Sinne. Aber halt einfach geil, ihn über den Beat drüber gehen zu hören, gerade so den Einstieg in den zweiten Part, finde ich flowtechnisch sehr nice.
Ja, wie hat dir das Album jetzt diesmal nochmal im Gesamtkonzept gefallen? Weil du bist ja da auch sehr nah dran, weil du bist ja sehr tief drin.
Also ich muss sagen, an sich so die letzten paar Wochen, Monate war Musik hören immer so ein bisschen schwierig, also ich bin nicht so viel in die ganzen verschiedenen Sachen reingegangen. gerade so Elo-Mucke, haben wir ja auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, muss ich dann immer so dosiert genießen. Deswegen kann ich nicht so ein ganz perfektes Bild von dem ganzen Album zeichnen. So, aber mir hat es extrem gut gefallen, dass er wieder so ein Zwischending gefunden hat aus diesem jazzigen, also auch da wieder, ne? Ich glaube, das würde er auch voll unterschreiben, bloß nicht in irgendwelche Kategorien das Ganze halt zu packen. So, aber er hat zum Beispiel der Song Vorbild mit Alieu zusammen, wo ich auch schon wieder ganz geil fand, dass er den ausgepackt hat, auch direkt noch auf dem Song danach, Zwei Gin, kommt er auch nochmal wieder ein bisschen mit auf. Ich meine, der hat mit Tizzy damals ein bisschen mehr zu tun gehabt, ne? Und war da manchmal so ein bisschen als Gesangsfeature mit drauf. Habt ihr da noch mehr Erinnerungen an den Künstler?
Das kann tatsächlich sein, aber ich habe das nicht mehr so ganz auf dem Schirm.
An wen jetzt? An so Alieu, Jake meinst Pot du? So. Habe ich nur noch im Kopf für so, also so Neo-R&B so ein bisschen, ne? So viel, viel Gesangsmäßiges. Mhm. Genau, und dreht halt die Jake-Beats in eine bisschen andere Richtung als, ich sag mal, mit einem konsistenten Flow, das viele sonst angehen, was da produziert wird.
Ja, genau. Und ich finde, genau so ein Feature passt da perfekt drauf auf den Film, den Elo gerade fährt. Ja, also an sich auch wieder extrem smooth Mucke, in die man inhaltlich vielleicht manchmal nicht zu tief reingehen sollte, wenn man keinen Bock hat, sich zu hart runterziehen zu lassen. So, aber ey, bin weiterhin Fan.
Klar.
Sicht.
Klar. Und ja, also ich muss halt sagen, dass ich glaube, ich habe sogar gar nicht so gemerkt, dass wir, dass es passiert ist mit diesem Elo jumped auf den, ich sag mal, auf den Rap-Stammtisch Signature Beat auf. Aber es waren halt so viele Leute, die uns geschrieben haben und hätte das irgendwie gelesen, so, was ist denn jetzt schon wieder passiert? Und das war auf jeden Fall auch nochmal witzige Erfahrung.
Der Moment, wo wir das gelesen haben, dachte ich noch, das geht in eine ganz andere Richtung, weil wir da ja auch gerade zu zweit unterwegs waren, einfach nur gelesen haben, was ist jetzt mit dem Elo-Song und Torben? Und also ich dachte, es ging erst drum, so, ob da irgendwie eine lyrische Spitze geschossen wurde oder sowas, weil wir halt in den Song einfach noch nicht reingehört haben. Aber es hat sich dann recht schnell geklärt. Hat aber, glaube ich, den Beat noch so paar Halbtöne runtergedreht auf jeden Fall. Also es ist ein bisschen eine tiefere Lage auf dem Beat, was wahrscheinlich dann er fand, dass es besser zu seinem Stimmeinsatz passt. Genau, ich nehme an, bei unserem Intro ist der unverändert zur Suff-Daddy-Version wahrscheinlich vom Album.
Jo.
Ja.
Eine Anmerkung vom ganz feinen Ohr an dieser Stelle.
Naja, ich habe literally die beiden Songs nacheinander in der Story gepostet, so, also das musste man halt hören. Auf der anderen Seite, du hast
es eben als nicht gehört hat. Du kannst es nicht
hören. Vom ganz feinen Ohr, oh Gott.
Ja, ich habe halt das ganz normale Ohr. Ja, jeder, ich bin I'm just innocent man hier, also.
I'm just normal man.
Regular man. Unvergessen so. Ja, dann, also ich glaube, es war, also ich habe es ja vorhin schon gesagt, so ganz viele Konzerte. Wir waren bei einem sehr speziellen A-Z-J-Konzert und ich glaube, David war auch noch bei vielleicht seinem Favorite Rapper zurzeit aus den USA oder vielleicht so halb
Favorite Rapper. So halb. Ey, ich war einfach ungelogen, so wir nehmen Montag auf, wie meistens. Ich war letzte Woche einfach auf 4 Konzerten. Geistes.
Yes.
Kein Wunder, ich sipp parallel Kamillentee, weil ich bin halt immer noch krank und angeschlagen. Also es wundert nicht.
Ja. Willst du vielleicht sagen, wo du überall warst? Warst du auch, warst du auch sympathisch im Garagenrock oder war es alles Hip-Hop-relevante Themen?
Nee, also auch wirklich 4 Hip-Hop-Abende und Konzerte.
Nice.
Genau. A zum J, wie gesagt, am Montag. Dann war ich Donnerstag bei der Release-Feier von der BBZ, wo auch noch Josie Süß gespielt hat, wo Dizzy noch gespielt hat, wo eine Künstlerin namens Movie gespielt hat, die, glaube ich, zum ersten Mal überhaupt auf der Bühne stand und wo Young FSK 18 auch noch 2 Tracks als Special Guest gespielt hat und obviously der BBZ als Main Act des Abends und Azad John das alles durch stabilstes Auflegen begleitet hat. Eigentlich der ungekrönte King des Abends, weil er einfach mehr oder weniger den ganzen Abend hinter den Decks stand.
Macher.
Genau. Ja. Freitag war ich noch in Leipzig bei Konzert bei Arzt dem SK. Und Samstag war ich dann, das war schon das
man Highlight. Kann, auf man kann nicht Woche hören, wie dein Danny Kopf Brown. So links, rechts nickt.
Ich weiß, man hört vielleicht die Sprechpausen so. Ja, das Konzert hat mir nicht so gut gefallen. Ich habe den Vibe überhaupt nicht gecatcht, aber ist auch nicht schlimm. Danny Brown Konzert letzten Samstag war dafür fantastisch. Das war richtig geil.
Ja ich hab die Setlist gesehen und habe mich halt auch echt gefreut, dass da halt auch, also ich sag mal so, ich bin ja auch ein Danny Brown Hörer aus diesen frühen Jahren und dass da auch einiges noch drauf war und auch viel gespielt wurde, auch so Sachen, die mir sehr gut gefallen, die aber vielleicht gar nicht so die Singles waren und so, das war schon geil.
Ja, voll. Er hat insgesamt eine saucoole Setlist gehabt, die auch so mehr oder weniger in Albenblöcken vorgegangen ist und immer von einem Album oder so einer Phase so ein paar Songs rausgenommen hat, die nacheinander gepackt hat, dann ist er irgendwie so ein bisschen weitergewandert. Es ist übelst gut aufgegangen, es war einfach auch richtig gute Energie, also recht schnell war da auch einfach Moshpit da, ich habe mir ein Bierchen geholt und das noch ein bisschen weiter hintergetrunken, ein bisschen geschaut so und bin dann aber auch recht schnell einfach rein, bin einfach mal wieder so in Hip-Hop-Moshpit reingegangen, der war auch gar nicht hart, war eher so Rumgespringer als so heftiger Ellenbogeneinsatz und es hat ultra Bock gemacht mit den Leuten vorne in der Crowd, es war richtig geil und Danny Brown hat so eine Stunde, glaube ich, insgesamt gezockt, also wirklich nicht lange, aber davon war alles on point und hat bei wirklich allen Leuten, die da waren, Bock gemacht auf jeden Fall. Und ich wurde natürlich mit den JPEG-Mafia-Beats live konfrontiert, wo ich irgendwie nicht mehr dran gedacht habe, dass das natürlich auch passieren kann, aber es ist ja eigentlich recht obvious ist. Und hat die Songs vom gemeinsamen Album quasi so ein bisschen als Mash-up gespielt, wo halt immer die Beat-Ausschnitte mit dabei waren von den Parts, wo Danny Brown rappt. Und die wurden dann so ein bisschen als Übergang genommen zum nächsten gemeinsamen Song, so dass da quasi die ganzen JPEG-Mafia Rap-Parts dann ausgelassen worden und jetzt auch gar nicht nur irgendwie vom DJ abgespielt worden, weil ich glaube, das hätte Energie auch ein bisschen gekillt und wie gesagt, das Set war halt so schon sehr komprimiert, würde ich sagen, und sehr auf den Punkt. Das hat ultra Bock gemacht, auf jeden Fall. Und der DJ ist auch geil abgegangen irgendwie, der hat wirklich jeden einzelnen Turn gefeiert. Der wusste obviously so, wo jeder Break sitzt, wo jeder Bass reinpfeffert und hat sich auch richtig nice noch hinter den Decks bewegt. Also der hatte halt auch richtig Bock und hat es auch irgendwie ausgestrahlt. Ja, es war einfach good vibes auf jeden Fall. Ja, Danny Brown Konzert war schon Highlight für mich letzte Woche.
Ey, hört sich traumhaft voll an. Ich glaube, genauso kannst du es halt auch machen, wenn du so einen Katalog dir dann schon aufgebaut hast, dass du dann so ein richtig komprimiertes Set dir da zusammenstellst.
Ja. Voll, aber wollen wir vielleicht nochmal zum A zum J-Abend zurückgehen und nochmal erklären, warum das eigentlich ein ziemlich besonderes Konzert war in einem Rahmen, den man sonst auch vielleicht bei einem Arzimat-Konzert nicht so hat.
Ja, David, erklär uns das am besten doch mal. Ich glaube, du kannst es wirklich auch am besten sagen.
Ich wollte den Ball hier einmal gekonnt rüberspielen, direkt
doppelt. Ja, aber da habe ich überlegt, aber eigentlich kannst du es besser sagen. Ich weiß nicht, ob Torben das auch gut sagen könnte, so, weil ich könnte es, glaube ich, nicht so gut sagen.
Ihr könnt also nicht über die Lippen bringen, dass Arzimat ein neues Album aufgenommen hat, von dem er bisher genau eine Single auf Spotify gestellt hat und den ganzen Rest inklusive dieser Single jetzt zum ersten Mal bei diesem Konzert bei einem Special Event in Berlin im Hall 44 vor Leuten gespielt hat.
Danke, das ist doch super knackig zusammengefasst.
Das ist nämlich basically, was er gemacht hat.
Ja.
Genau. Und dadurch auf jeden Fall special gewesen, dass er halt, also einfach, er hat erstmal das Hall 44 voll gemacht mit so, die Leute wussten natürlich auch, was sie erwartet und er hat auch neben diesem Album keinen einzigen anderen Song gespielt. Da gab es keine kurze Pause und noch eine Zugabe von zwei, drei Hits oder einfach nur zwei, drei älteren Songs jedweder Art. Es gab wirklich nur dieses Album zu hören. Das ist auf jeden Fall schon ein Move, weil die Leute natürlich auch wussten, dieser Abend ist darauf ausgerichtet, einfach sich größtenteils Musik anzuhören, die sie nicht kennen, von Artists, von dem sie natürlich Musik kennen, aber genau. Vielleicht könnt ihr kurz so eure Eindrücke schildern von, wie das bei euch ankam und wie ihr den Abend so empfunden habt.
Er hat ja selber schon gleich am Anfang gesagt, dass er ganz schön aufgeregt auch ist, obwohl ich finde, dass man, sobald ein Beat losgegangen ist, sobald er angefangen hat zu performen, man total gemerkt hat, dass er absoluter Vollblut-Performer ist, so genau weiß, was er da macht auf der Bühne, aber er halt selber schon gesagt hat, er ist sehr aufgeregt, weil eben niemand das kennt, was jetzt da von ihm veröffentlicht wird und weil es vielleicht auch nicht so die allergeil zugänglichste Mucke erstmal so live ist.
Ich hab...
Naja, die Sache ist...
Ja, was? Man konnte das, glaube ich, ein bisschen hören, aber wir sehen auf jeden Fall die Schmerzen, die Leo gerade hatte, während Torben gesprochen
hat. Schmerzen würde ich es nicht nennen. Ich würde einfach sagen, so, also ich finde irgendwie, ich glaube, Artem Götz ist da, könnte sich ruhig zutrauen, selbstbewusster zu sein, weil ich mir denke, so, ich fand's, also klar ist es auch wirklich objektiv gesehen cool, wenn er das irgendwie ausverkauft, obwohl keiner die Sachen kennt, aber ehrlicherweise hat mich das nicht so überrascht, weil er halt auch schon ein spannender und toller Künstler ist und natürlich wollen die Leute irgendwie was Besonderes sehen unter diesem Merkmal, hey, ich spiele mein Album irgendwie exklusiv einmal vor. Natürlich macht er das Hole 44, was halt irgendwie, ich weiß nicht, wie groß ist der Laden in Berlin? Ich würde sagen, vielleicht 500 oder so mit oben, ja, ich weiß
500, 600 oder so. Ich bin mir aber auch nicht ganz sicher, aber in die Richtung würde ich sagen.
Das finde ich irgendwie nicht überraschend und ich fand tatsächlich auch, ich glaube, man kann, also wir wissen auch noch nicht so richtig, wann das Album rauskommt, das hat er auch auf dem Konzert nicht gesagt, aber ich glaube, man kann schon so weit gehen, zu sagen, dass es irgendwie schon so ein bisschen konzeptalbumartig ist und ja, ich stimme dir so teilweise zu, Tom, dass man sagen kann, hey, es sind viele Sachen, die vielleicht jetzt nicht so krasse Live-Banger sind, aber ich hatte schon auch das Gefühl, da waren auch schon teilweise sehr gute Live-Songs dabei, die mich direkt auch in einer guten Energie auf dem Konzert gecatcht hatten. Ich könnte natürlich jetzt nicht nochmal sagen, welche Song das war, weil die Titel wurden auch nicht angesagt, aber ja.
Ja, es hat sich sogar auch durch das Konzert selbst so das Albumkonzept so ein bisschen durchgezogen. Er hat es gar nicht groß irgendwie zerrissen durch krasse Zwischenansagen oder so, sondern es eher so ein bisschen dann durch manchmal so Spoken-Word-Zeug so zusammengehalten worden, was dann irgendwie auch wieder Text vielleicht von dem großen Outro oder irgendwie sowas ist. Man hat schon so ein bisschen so eine Idee davon bekommen, was das halt für einen Charakter haben könnte. Winter tat weh, richtig?
Ja.
So würde
ja.
Das Ganze heißen. Uns ist ja auch direkt währenddessen schon wieder aufgefallen, andauernd wieder die Kontraste zwischen Sommer, Winter, kalt, warm, immer wieder so diese ganzen Bilder, die da so aufkamen.
Ich erinnere jetzt, was du erzählst, ich erinnere mich. Ja, es war teilweise so, dass, weil man natürlich auch zum ersten Mal diese Textzeilen gehört hat und wahrscheinlich bei keinem Song so 100% immer perfekt mitgehört hat, aber dann zwischendurch halt mal, weißt du, so eine Reimkette mal besonders eindrücklich rüberkam und so weiter, wie wir halt, also, ja, wie sich diese Motive wirklich durchzogen und man ab einem gewissen Punkt sich das schon so hin und her spielen konnte von, da werden jetzt die Jahreszeiten wieder für die Feelings benutzt und es kam so häufig vor dann irgendwann beim Konzert, es war schon auffällig zumindest. Bin gespannt, wie dolle das dann nochmal rüberkommt, wenn das Album raus ist.
Also ich glaube, total positiv an dem ganzen Abend war, dass das Publikum extrem aufmerksam war. Das hat man schon vorher beim Voreck, bei der Maya ganz gut mitbekommen, dass obwohl kaum ja jemand wusste irgendwie, wer das vielleicht ist oder die Leute halt am wenigsten irgendwie wegen ihr da waren, trotzdem sehr aufmerksam einfach zugehört haben und sehr wertschätzend irgendwie so waren. Und das war natürlich dann perfekte Grundlage, um so ein neues Album zu präsentieren. Gleichzeitig muss ich schon so ein bisschen sagen, ne, auch von den sprachlichen Sachen, von den textlichen Sachen, die wir so mitbekommen haben, ein bisschen hat es mich abgefuckt. Ein bisschen fand ich es manchmal von den Formulierungen zu flach, aber es ist vielleicht, weil wirklich nur die flachen Sachen dann erstmal so hängen bleiben direkt und man textlich noch weiter reingehen muss. Aber ich hatte bei Voreck der schon gesagt, oh Mann, wenn man Herz auf Schmerz reimt, so, ja, das passiert irgendwie mal, so, aber ja, da war ich so ein bisschen so, oh Mann, ja, okay, Newcomerin, vielleicht irgendwie so in die Richtung. Und dann ist es bei A zum J selbst halt auch nochmal in der Hook auch passiert, dass dann dieser Reim auch nochmal kam, noch in der größeren Reimkette auch mit drin und so. Und ist ja jetzt auch kein Drama und so, aber ich denke mir trotzdem, oh Mann, ich habe irgendwie wenn ich zu A zum J gehe, habe ich mehr Bock auf was mich mehr überrascht einfach als sowas dann.
Ja, manchmal. Also
Schmerzmusik.
Ja, aber manchmal muss es vielleicht auch einfach stumpf sein und wenn die Reime zu flach sind, dazu kann ich nur sagen, flach spielen, hoch gewinnen. Und an dieser Stelle dürfen wir auch Danke an den DFB offiziell verkünden, wer ein Spieler des Nationalmannschaftskaders ist. Denn wir wurden beauftragt zu verkünden, dass FCK-Spieler Marlon Ritter dieses Jahr als Freistoßspezialist bei der EM dabei ist. Nein, den Joke musste ich mir irgendwie reinbringen, weil das, also, ja, hast du das mitbekommen, Torben? Ich glaube, David hat es mitbekommen, weil irgendwie, es ist so weird, weil der DFB irgendwie jetzt sagt, okay, wir veröffentlichen jetzt quasi den Kader, aber irgendwie gestern wurde einfach in der fucking Tagesschau irgendwie irgend so ein komischer Dude aus Dortmund wurde einfach singulär als Nachricht eingebaut, wahrscheinlich sogar als dritte Nachricht der Tagesschau, der spielt bei der EM mit und heute hat halt irgendwie so ein jemand, der aus der Pflege irgendwie so ein Social-Media-Influencer ist, irgendwie verkündet wer auch bei der EM. Das ist halt so komplett wild und durcheinander, aber irgendwie spannend, weil, naja, wir reden jetzt drüber und viele haben halt Jokes drüber gemacht und keine Ahnung, das ist auf einmal eine Aufmerksamkeit für was da, was eigentlich keinen interessiert, dass der, der sowieso jetzt schon seit 2 Jahren immer spielt, auch bei der EM dabei ist. Wer hätte es gedacht, aber ja.
Funny. Nur konsequent, dass du also, dann Marlon Ritter.
Ja, die haben da, weißt du, es ist auch so, es ist nicht so klarer Sportpodcast, aber wir haben manchmal so ein bisschen Themen so und da wird halt auch Rechnung getragen, Marlon Ritter, wichtiger Spieler und macht halt das eine oder andere Freistoßtor, ist jemand, der wichtig für die Kabine ist, dass die Kabine gewonnen wird an der Stelle, ja, auf jeden Fall.
Ja, das freut mich. Also auch in dem Moment nochmal ganz herzlichen Glückwunsch von meiner Seite aus. Ist toll, der wird unsere Jungs in diesem Sommer so richtig unterstützen, damit wir den Titel wieder nach Hause holen.
Ich habe keine Ahnung von der deutschen Nationalmannschaft und das ist mir auch eigentlich scheißegal, aber irgendwie auf einer gewissen Art und Weise bin ich inzwischen aber mental auf so angekommen, wo ich mir denke, so eigentlich ist es so ein, weiß nicht, würde ich es irgendwie schon denen auch gönnen, wenn die irgendwie, ich sag mal, liebenswürdiger wären, aber bei der Mannschaft sind einfach so viele Trottel und Arschlöcher dabei. Und das ist einfach so schwierig, so. Du kannst keine Mannschaft mögen, wo einfach so ein Timo Werner oder halt ein Joshua Kimmich irgendwie rumhampelt, so. Tut mir leid, also. Ja, egal. Deswegen Marlon Ritter anstatt Joshua Kimmich. Das ist der Call. Das wäre geiler.
Die krasseste Herausforderung ist jetzt, vom Nationalmannschaftsbashing wieder zurückzukommen zu, wie hat dir das A-J-Konzert eigentlich gefallen?
Ich dachte, der Block wäre vorbei.
Flachgespielt.
Ja, also nee, ich fand, ich hatte auch einen guten Abend einfach. Ich hatte eine gute Zeit. Ich fand es auch gut, dich dabei zu haben, obwohl ich dich vorhin kurz vergessen habe, so halb. Der quasi im Gegensatz zu mir und vielleicht auch dem Großteil des anderen Publikums sehr aufmerksam zuhören konnte und quasi diese Herz-Schmerz-Reime schon dechiffrieren konnte. Das hat auf jeden Fall mir sehr gut gefallen, das als Konzerterlebnis zu haben. Aber ansonsten, ich hatte eine gute Zeit und ja, das mehr muss es ja auch nicht sein. So.
Ja.
David ist, ist nur noch am Kopfschütteln zurecht.
Ich muss einfach nur ein bisschen lachen, aber it's all good. Ich fand das auf jeden Fall lustig, so in der Mitte davon zu sein, einfach so viel Bier trinken und dumm labern mit Leo auf Konzert versus mit Torben schon die Live-Lines auswerten. So, ich war irgendwo dazwischen und das war ganz cool für mich eigentlich.
Ich denke auch.
Ja, das war das Asomjot-Konzert auf jeden Fall. Ich fand es, dass wir den Punkt, wo ich vorhin noch machen, muss ich auch noch mal kurz bringen wegen Lines. Ich fand es halt auch an Teilen, hat es einfach kitschig gewirkt und ich weiß nicht, ob man mit den Songs auch einfach in so eine Richtung gehen will, aber ich glaube, es bleibt halt einfach spannend und da hat man wieder ein bisschen was Neues gemacht. Der hat ja auch eine neue Begleitung auf der Bühne gehabt, nicht mehr seinen üblichen DJ Lev, sondern einen anderen Dude, dessen Namen und Handle ihr wahrscheinlich bei AZMJs Insta finden könnt, wenn euch das interessiert. Ich habe den Namen einfach gerade nicht auf dem Schirm, aber der hat halt ein bisschen Gitarre gespielt, bisschen auf Synthesizer-Tasten gedrückt, genau, hat das so ein bisschen damit begleitet und auf dem MacBook hat er natürlich auch noch rumgedrückt. Klassischer Sidekick-Stuff.
Ich bringe das Ganze nochmal so zu Ende. Der Song, der schon rausgekommen war, Bin Okay, ich finde, da hat er einen extrem coolen Ton getroffen, so von dem, wie er es formuliert. Und der hat live auch für mich, obwohl ich den nur so 2-3 Mal vorher gehört habe, direkt schon sehr gut funktioniert. Das heißt, ich bin extrem gespannt auch einfach, wie es jetzt ist, nochmal in Ruhe dann in so ein Album reingehen zu können, da dann nochmal ein bisschen durchhören zu können.
Ja.
Deswegen kann ich mir auch gut vorstellen, dass dein erstes Gefühl so, Leo, dass da auch ein paar tanzbarere Sachen noch mit dabei sind, dass sich das auch bestätigt, wenn man das dann schon weiß, vielleicht was kommt, dann
so ein bisschen was man genießen kann. Ich meine, nicht alles muss irgendwie krank tanzbar sein. So. Es ist halt so ein.
Ja, nee.
Das ist das, was ich halt zurzeit krass mag, so, aber das ist ja nicht das, überraschenderweise nicht das alleinige Qualitätskriterium an dieser Stelle. Ja. Ey, ohne Witz, wir haben so viele Themen. Ich habe schon gestern gedacht, so, okay, machen wir mit Kategorie weiter, mit der anderen Kategorie, der Big Four, oder gehen wir noch ein bisschen in Musik rein und irgendwie so eine richtige Überleitung hat sich nicht so krass angekündigt. So, deswegen, David, entscheid das.
Okay, wir gehen in die Big Four rein.
In die Big Four, ja, geil. Das ist tatsächlich irgendwie spannend, weil das hätte ich sogar mit einer anderen Sache kombinieren können, dass ich eher so ein bisschen an die Honorable Mentions reingemacht hätte, weil ich habe das noch ganz, ganz, ganz kurzfristig, vielleicht habt ihr das gehört, ich glaube, es kommt auch am Freitag raus, weil Haiti und Trettmann haben einen Song gemacht, Movie Star, der, wie gesagt, vor kurzem rauskommt, der mir tatsächlich auch wieder so ganz gut gefällt und so vielleicht nicht so hundertprozentig an diese guten alten Zeiten von Haiti Trettmann Collaborations anpasst, aber schon auf jeden Fall nochmal in so eine Richtung geht und den ich auf jeden Fall auch auf unsere wunderbare Rap-Stammtisch-Playlist machen möchte. Und weil wir hatten irgendwie verabredet, dass wir hatten ja jetzt diese Big Four-Kategorie neu eingeführt. Jetzt haben wir es 2-3 Mal gemacht oder so. Was haben wir bisher gemacht? Wir haben
einmal bisher?
Nee.
Weiß ich nicht.
Wir haben irgendwas haben wir gemacht, Manuelsen, Funny-Zitate.
Ah ja, dann haben wir es 2-mal gemacht. Ne? Einmal so, wer am meisten gerade das Gameplay.
Ja, genau, treibt. Das haben wir gemacht, genau. Ja. Und diesmal wieder vielleicht nach dem Manuelsen-Ding irgendwie so ein bisschen so eine Random-Kategorie. Auf jeden Fall da nochmal auch danke für die ganzen sehr lustigen Zusendungen. Ich bin auch wieder so in einen Manuelsen-Rabbit-Hole gefallen in dieser Zeit. Und das ist sowas, das kann ich einmal im Jahr immer wieder gerne machen. Das ist einfach funny für mich. Und haben wir uns dieses Mal entschieden, wieder was Ernsteres zu machen, weil ich glaube, wir sind auch vielen Leuten wissen das, beziehungsweise in der ersten Zeit waren wir sehr, sehr große Haiti-Fans, sind wir jetzt, folgen natürlich immer noch sehr gerne und sind gespannt, was irgendwas kommt. Aber da wir alle eine starke Meinung zu haben, haben wir uns überlegt, dass wir die Big Four großen Haiti-Songs machen. Und ich bin wirklich gespannt, ob wir eine gewisse Art von Überschneidung haben werden oder ob das wirklich komplett anders wird. Ich glaube, es wird zum großen Teil anders.
Da bin ich auch gespannt. Das glaube ich auch, nachdem wir ja zum Beispiel bei so, wer prägt das Game aus unserer Sicht gerade am meisten, da wir ja mit unserem Geschmack, wir hören jetzt nicht wirklich genau die gleichen Sachen, aber da gibt es auf jeden Fall schon große Überschneidungen. Das war halt nicht ganz verwunderlich, dass wir so grob in ähnliche Richtung gegangen sind. Bisschen ähnlich, wie als wir so Ende letzten Jahres über, wer ist zum Beispiel, wir waren jetzt unsere Favorite Newcomer aus dem letzten Jahr und so weiter. Das waren dann halt schon Ecken, wo wir alle an einen ähnlichen Kreis von Leuten gedacht haben und dann vielleicht wen Unterschiedliches auf die Eins gepickt haben. Aber weißt du, in dem Sinne, bei Haiti ist es so, die Diskografie, also wir lieben Haiti natürlich einfach so ganz generell, aber die Diskografie ist halt so groß. Ich glaube, da hast du es halt sehr leicht, Überschneidungen zu vermeiden.
Ja, aber ich glaube, es gibt schon so unter der Hand auch viele Sachen, die von allen Leuten gefeiert werden und dann gibt es Sachen, die nur so von manchen Leuten gefeiert werden, aber auch schon zu unterschiedlichen Zeitpunkten und so. Und,
ja, maybe. Ja. Maybe.
Ist es dir leicht gefallen, Torben, das aufzuschreiben? Und fang doch mal mit deiner 4 an dann auch.
Es ging so, muss ich sagen. Weil ich auch einfach, ne, habe ich dabei auch nochmal wieder gemerkt, nicht so der krasseste Haiti-Fan bin. Deswegen sind mir so ein paar Sachen direkt halt eingefallen, die ich ganz cool fand. Es kann sein, dass ich vielleicht noch mal irgendwas vergessen habe, was ich eigentlich auch ganz gut finden würde. Aber ich fange einfach mal an mit einem älteren Song. Ja, doch, den packe ich auf die 4. Ich war mir nämlich noch nicht ganz sicher. Aber ich packe Sergio Dacchini auf die 4 bei mir.
Yes.
Aus der guten Kitschkrieg-Zeit. Und da muss ich auch sagen, liegt aber auch wieder sehr viel an dem Beat. Ich finde auch die Version von Trettmann ganz geil. Die Ehrenrunde ist das, glaube ich.
Ja. Da ist, finde ich genau. Schon Sergio mehr iconic. Habe ich auch tatsächlich drüber nachgedacht, aber ich habe es nicht auf der 4. Nee.
Okay.
Ich habe aber auch tatsächlich gerade, ne, ich habe die Überleitung von Trettmann gemacht und es ist für mich auch so ein sehr, sehr iconic Song, ist quasi eigentlich, ich weiß nicht, ob das ein Trettmann oder Haiti gelabelt, das Song, das kam auf jeden Fall zusammen raus, aber 120 Jahre. Eventuell auch noch in diesem
Alter.
Banger-Remix, ist halt einfach so super oft Konzertabschluss gewesen, hat einfach so ein gewisses geiles Feeling einfach aufgegriffen. Ja, einfach kranker Song, höre ich heute auch immer noch gerne.
120 Jahre, ja, ey, voll gut.
Bist du neidisch, dass ich es auf der 4 hatte?
Nee, es ist so, also zum Beispiel so mir ist es nicht leicht gefallen oder wäre es in jeder Situation nicht leicht gefallen. Man kann dir transparenzmäßig sagen, ich habe wie ein schlechter Schuljunge einfach meine Hausaufgaben vergessen und wurde so basically 2 Minuten, bevor wir hier angefangen haben, aufnahmemäßig zu reden, darauf hingewiesen, ob ich dann meine Top 4 gemacht habe. Und ich war so, nein. Und habe die dann halt noch erledigt, weil ich kenne natürlich immer so Haiti-Cut, also Haiti-Diskografie und die Alben und EPs, es gibt so, kenne ich natürlich mehr oder weniger auswendig. Ich weiß halt auch, wenn ich das ernst genommen hätte und dran gedacht hätte, hätte ich wahrscheinlich nochmal in Sachen reingehört, um es mir selber so richtig schwer zu machen. Aber deswegen weiß ich halt ganz viele Picks von denen, die ihr jetzt raushaut, denke ich mir so, ey, die sind auf jeden Fall im erweiterten Kreis locker gewesen. Da zählt, würde ich 120 Jahre schon mal dazu zählen. Ich habe auf die 4 einen genommen, der tatsächlich, glaube ich, ein relativ mainstreamiger Hit von Haiti ist, den viele Leute mögen. Ich finde ihn aber eigentlich auch unhatebar und saugut gealtert in der Zeit, seitdem er raus ist. Wolken auf Platz 4 bei mir.
Okay, so ein bisschen was Neueres sogar fast schon.
Interessant. Ja, ist auf jeden Fall das Aktuellste, was ich auf meiner
Top 4 bisschen diese melancholische Haiti-Ebene sehe ich halt auch auf jeden Fall.
Ja. Voll, voll, mag ich sehr.
Ja. Okay, ich weiß nicht, ist letztes Mal, ich würde es gerne auch wieder ein bisschen schneller machen. Wollen wir 3 und 2 machen und dann sagt jeder nochmal seine 1 zusammen?
Ja, klar.
Tom, willst du 3 und 2 machen?
Auf der 3 bei mir La La Land tatsächlich. Wirklich? Das war so der, ja, das war der Song, der für mich so ihre Pop-Seite quasi so ein bisschen gezeigt hat. Und aber dieser Song ist für mich harter. Ja, aber das war so das Ding, was am härtesten irgendwie bei mir so im Ohr hängen geblieben ist, was einfach so Ohrwurm-mäßig war. Dafür dann direkt gleich im Kontrast dazu, was dann wieder ein bisschen Street-Rappiger war, Sweet auf der 2 bei mir.
Wo war der nochmal drauf? Also La La Land bei Sui Sui von 2020.
Und Sweet ist auf Influencer von Ende 2020.
Ja, okay. Krass. Ja, ich habe tatsächlich, ich glaube, ich habe da das letzten Podcast, nee, das haben wir gar nicht angekündigt, dass wir das machen, aber ich habe das schon öfter mal gesagt, dass ich natürlich auch ein Haiti-Pop-Phasenschwein bin und ich ja auch Montenegro Zero, das große Universal-Album von Haiti, sehr gerne höre. Das gelungene
Major-Debüt.
Ja, aber ich finde es halt einfach, ich glaube, es ist eins der Sachen, die ich gerne immer noch am meisten so durchhöre. Es gibt natürlich andere Sachen, die sind auch geil, aber da gibt es immer wieder so Sachen drauf, wo ich mir denke so, doch, das skip.
Also ich würde sagen, davon gibt es 2 Songs von diesem Album, wo ich es dir durchwinke, dass du die genommen hast. Bei allen anderen wäre ich jetzt enttäuscht.
Okay, du wirst auf jeden Fall enttäuscht sein. Oh. Was wäre die größte Angst von dir? Komm, hau raus.
Größte Angst?
Ich hätte echt Gold. Viele nehmen können.
Oder Bahama Mama, das waren keine Hits, finde ich.
Bahama Mama war auf jeden Fall auch ein Contender, habe ich aber nicht genommen. Es ist natürlich, es ist Monaco. Ich habe ein Haus in Monaco, ist, finde ich, so eine dumme iconic Line, die ich einfach total liebe.
Monaco.
Die, da sind halt auch generell ganz viele Songs, also Gold auch gut, aber halt irgendwie Mafioso ist halt auch krank, Kate Moss aus verschiedenen Gründen. Ich finde auch die 100.000 Fans geil, Sunny Drive-By auch geil, alles geil. Es gibt so 2, 3 Songs, die ich nicht so krass geil finde, irgendwie so Hobby und Bitches sind nicht so krank, meine Pfaffs so, aber alles andere geil. Aber Berg kann ich auch nicht so krass geil, aber den kann ich immer auch.
Ah, okay, kann man sich drüber streiten auf jeden Fall.
Machen wir jetzt aber nicht, ich sag dann lieber meine 2. Meine 2 ist, und das ist eine Special-Variante, die wahrscheinlich noch, außer vielleicht wenige, noch gar nicht so richtig gehört haben. Und zwar ist es Tak Tak. Und zwar in der Spezial-Pre-Listen-Variante, die wir hören dürfen, wo quasi der Refrain noch nicht von Baby Cool gemacht ist, sondern so ein bisschen anders, aber auch ganz verspielt ist. Also der mit Baby Cool auch krank, aber das ist auf jeden Fall meine 2.
Auch geil. Die Unreleased-Pre-Listen-Version, die wahrscheinlich am Ende einfach nochmal ausgetauscht wurde, einfach nur, weil es nicht gefallen hat.
Ich finde die geiler als die echte.
Das ist ein fairer Punkt auf jeden Fall.
Ja.
Genau. Ich bin für meine weiteren, für 3 und 2, ich bin auch einmal zur Toxic-EP gegangen, weil ist halt Killer. Hab auf 3 Messer genommen. Tätowiere mir ein Messer.
Oh, natürlich.
Und das Herz, auch eine der großen Haiti-Balladen, eine der besten Songs ever auf jeden Fall. Ich finde krass, dass du das nicht ernst lebst.
Nein, ich ahne es komplett, weil da werde ich einfach offenlegen.
Kopfschütteln.
Es ist einfach meine 1. Es ist obviously die 1, weil das ist der most, für mich, also muss ich an der Stelle dann halt sagen, weil du bringst, es halt der most iconic Haiti-Song. Glaube einfach auch, viele Leute haben sich deswegen auch exactly das tätowieren lassen, Messer und das Herz. ist halt auch dahingehend so iconic, dass sogar selbst Haiti weiß, dass es iconic ist und die ist trotzdem, obwohl sie bei Konzerten eigentlich fast immer konsequent die allerneuesten Songs spielt und Messer spielt sie trotzdem sehr oft noch. Ich weiß nicht, ich war jetzt irgendwie die letzten ein, zwei Jahre nicht mehr auf einem Haiti-Konzert, aber ich würde vermuten, dass es weiterhin so ist und ja, ich finde, ein Messer ist der most iconic Haiti-Track.
So. Fair Pick. Ja. Dann haben wir ja wenigstens einen überschneidet schon mal. Auf die zwei habe ich wieder einen genommen, der so absolut Außenseiter-Contender ist, aber ich finde das, also ich finde, der ist so krass geil gealtert und der hat sowas, dieses Raw Haiti-Ding einfach. Auf der 2 ist Webcam Girl bei mir vom Nightliner Mixtape. Oha.
Ja, Mann.
Das ist eine Webcam Girl, komm in meine Webcam World.
Auch, also, es ist auch interessant, weil das ist so ein Song, den hat sie sogar in so einer Spezialvariante live in der Böhmermann-Sendung mal performt, tatsächlich sogar.
Ich erinnere mich grob. Ja,
es war wild, auf jeden Fall auch. Ja, interessanter Pick auf jeden Fall. Das,
ja, ich finde, ich jetzt ein ganz unterschätzter Haiti-Song auf jeden Fall. Es ist halt auch kein Hit, den man jetzt irgendwie mal, wenn man mit Leuten das Auskabel mal übernimmt und willst irgendwie Hits von Haiti spielen, würdest du den locker nicht anpeilen, aus Gründen,
aber wie man
einfach so gestaltet ist. Aber genau, super Song. Na dann, Torben, deine 1.
Die 1, ich bin sehr überrascht, dass sie bei dir überhaupt gar keine Rolle spielt, Leo. Selbstverständlich Angst.
Oh, fuck, ey.
Ey, es gibt ja auch noch die Django-EP natürlich.
Alter, die Django-EP komplett. Es ist einfach zu viel kranker Scheiß einfach.
Also es ist halt zu gut, dass, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, vielleicht hätte ich doch Wolken kicken müssen, aber eigentlich ist ja halt auch zu geil. Ja, Hardcore,
guter Pick auf jeden Fall.
Genau das.
Ja. Ja, bei mir ist auf jeden Fall eins, habe ich dann einen der All-Time-Favorite-Banger von Haiti genommen, runter von der Straße. Für mich hängt persönlich auch sehr viele Memories dran, einfach früher, weil wir den einfach so häufig gepumpt haben und so, das auch mit in der Zeit lag, wo wir Haiti halt irgendwie entdeckt haben, weil es ja eins ihrer, also wie heißt das Ding nochmal, das gelbe Album, City Tarif, weil wir das halt natürlich auch als eine der ersten Sachen mitgepumpt haben. Ja, genau. Runter von der Straße. Krasser Hit.
Ja, einfach echt schon viele krank.
Ich denke mir jetzt halt auch so, das ist genauso, was ich meinte. Hätte ich nochmal in die Django-EP reingehört, hätte ich doch bestimmt was von der Django-EP über Wolken gepickt, oder? Ist doch jetzt schon wieder schlecht gealtert.
Wahrscheinlich einfach, schon.
Hey, ich sehe es aber schon.
Warum nicht Single auf die 4 so?
Single. Shampoos Tower
oder, mit Joey. Oder sogar Bargett. Shampoos Tower mit Joey. Ja, genau. Ich habe versucht, so ein bisschen Features rauszuhalten, weil ich dachte so, ich kann halt auch Haiti Solo-Songs wählen.
Das ist halt auch so krass. Ich muss das kann man ja auch einfach sagen. So, ich habe hab halt einfach bei Spotify nochmal so in die, irgendwie, da sind ja, ist ja Spotify schon meistens irgendwie alles drauf, was es von Künstlern gibt. Meistens, nicht alles. Bei Haiti gibt's halt Havarie irgendwie nicht und die Toxic EP gibt's leider auch nicht.
Was?
Auf oder ich habe es übersehen, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall Angst ist halt auch nicht drauf und dann habe ich halt irgendwie so, ich habe gedacht, okay, alles was so vor 2016 ist halt, also Toxic ist drauf, haben die halt nicht und da habe ich halt gar nicht an diese Zwischenzeit gedacht und habe halt einfach Angst vergessen und das ist halt aber auch gerade wieder so geil, weil du, ich denke mir so, das ist einfach so ein Free-Download gewesen mit so 5 Songs und ich habe die einfach gerade nicht auf dem Schirm gehabt und denke mir so, wie cool ist es, dass Künstler so krass sind, dass du einfach sowas Krasses einfach vergisst, weil so viele geile Sachen drauf waren oder rausgekommen sind. So. Deswegen, also Big Four auch nur Auswahl. Jetzt haben wir auf jeden Fall fachmännisch, der Rap-Standard hat eingeordnet die großen 4 Haiti-Songs mit at least einer Überschneidung und keiner hasst sich. Wunderbar. Ich würde gerne mal folgendes ausprobieren, mal gucken. Es gibt ja relativ viele Leute und ich weiß, das hast du mir gesagt, David, dass du wieder Zugriff auf die Spotify-Fragenfunktion hast. Und ich würde es tatsächlich mal einfach so offen reinhauen, wenn unsere HörerInnen Vorschläge haben, was wir mal als Big Four fachmännisch einordnen sollen, dann schreibt uns doch mal in die Spotify-Funktion oder woanders. Und dann machen wir das vielleicht, wenn wir davon uns ahnungshabend fühlen, genug.
Mit fachmännisch auseinandersetzen meint Leo natürlich genau das, was ich gerade geschildert habe, mir fällt es dann 5 Minuten vor der Sendung ein und ich schreibe 4 Dinge auf aus einer Kategorie, die genannt worden.
Aber exactly, du hast halt eben trotzdem das große Back-Katalog-Wissen, weil du bist ein Teil dieser Szene und weißt es halt einfach und du kannst es einfach Experte einfach.
Ich bin einfach Haiti-Ultra, das macht mich nicht zum Experten in irgendeiner Szene.
Doch, so in der Haiti-Szene auf jeden Fall.
Ja, okay, ja, in der, da sehe ich mich natürlich 100%ig.
Ja, ebenso. Ja, aber viele Sachen
wissen wir,
Sachen wissen wir auch einfach nicht. Das machen wir auch manchmal falsch. Das haben wir auch schon öfter mal gesagt. Das ist jetzt genau der richtige Moment, wo ich wie sagt man dabei, wenn Zeitungen sich korrigieren
müssen?
Richtigstellung an dieser Stelle. Der Rap-Stammtisch hat in Form von mir und David letztes Mal über das Beginner-Album gesprochen und es gab mehr als von einer Person Rückmeldungen zu verschiedenen Punkten. Und ich glaube, einer der wichtigsten Punkte, du kannst mich gerne noch mal korrigieren, und das möchte ich gerne noch mal sagen, dass ich weiß gar nicht, wer von uns das gesagt hat, aber wir haben behauptet, dass DJ Matt die Beats produziert hat. Das stimmt nur eingeschränkt. Er hat irgendwie 1-2 Beats gemacht und die meisten Beats sind von Daniel und Jan Delay selber gemacht worden. Und das wollen wir an dieser Stelle noch mal richtig stellen, weil wir natürlich keine falschen Informationen bewusst rumlaufen lassen wollen.
Oh,
wichtig für Demokratie gerettet an dieser Stelle. Danke, gerne.
Auf jeden Fall wichtig, halt auch im Stile jeder großen, also ich meine, die meisten Medienorgane, die das machen müssen, sind halt irgendwelche Ableger der Bild-Zeitung und so weiter und die packen halt die Richtigstellung dann irgendwie in den Mini-Infokasten auf die vorletzte Seite, wo es halt keinen Schwanz mehr juckt. Ja, sorry für die harte Sprache, wo es halt keinen mehr interessiert.
Ja, aber ist und, ja so.
Ja, ist genau.
Harte Sprache, Digga.
Ja, ist halt irgendwie unnötig, aber ja.
Digga, wir machen gleich Karate Andi, Alter. Halt einfach. So, Alter.
Genau, aber in dem Sinne gut, dass wir es irgendwo mitten in die Mitte packen, wo es nichts zu suchen hat. Ich würde an der Stelle auch noch super gerne richtig stellen, weil wir das halt auch als größere Feedback-Runde gekriegt haben, wo es dann halt auch drum ging, so, wenn man halt so ein Album bespricht oder auch generell bei der Kategorie so in Alben reingeht, wo man jetzt vielleicht auch nicht selber so nah dran war, weil man zum Beispiel im Falle bei mir, das stimmt das ja so beim Beginneralbum auf jeden Fall, halt viel zu jung war, um davon berichten zu können, wie man es damals wahrgenommen hat oder damals schon Teil der Szene oder Hip-Hop war. So, ich war halt literally ein Kiddo. Und dann noch angemerkt wurde, dass es ja nicht so cool ist bei einem auch journalistisch agierenden Format, wenn man halt die Vorbereitung so schleifen lässt und das nicht so recherchiert. Ich möchte an der Stelle einfach nochmal richtig stellen, dass wir ein Laber-Podcast sind und wir machen manchmal Inhalte, die sind gehaltvoller als die von Leuten, die sich in Anführungsstrichen journalistisch mit Hip-Hop und deutschem Rap auseinandersetzen. Das ist richtig, aber wir machen hier keinen Journalismus-Podcast und wir machen halt auch so Sachen wie Kategorie einfach aus dem Bauch heraus und hören uns die Sachen vorher an, weil wir das halt in unserer Freizeit machen und literally recht oft gar keine Zeit für wirklich eine richtige Recherche haben, weil das kostet halt einfach Zeit, so selbst so Musik- und Kulturjournalismus, wenn man den ordentlich machen möchte, auch wenn das von außen manchmal nicht so wirkt, ist halt einfach auch Arbeit und sich Knowledge erarbeiten und rausschreiben und das passiert bei ganz vielen unserer Folgen nicht und wir können das gar nicht leisten und wollen das manchmal auch gar nicht leisten, daher finde ich das sau cool, wenn Leute uns auch darauf hinweisen, wenn wir halt einfach Facts falsch haben, die bringen wir da auch gerne wieder straight, aber wir machen hier halt auch keinen Journalismus. Ja. Den Anspruch darf man einfach auch nicht haben. Nicht in dem Format.
Ja. Finde ich auch wichtig, dass du es nochmal sagst.
Aber also das geht mir einfach ein bisschen an die Ehre, weil ich ja schon auch Musikjournalismus ab und zu nochmal mache oder vor allem auch gemacht habe. Ich habe hier halt auch nicht dasselbe Niveau von Auseinandersetzung mit Musik, was ich halt vielleicht woanders an den Tag lege, weil es halt nicht das Format dafür ist. Und das muss es halt, also ich will mir den Druck auch gar nicht so machen.
Ja. Ich finde es gut, dass du es nochmal klarstellst so für dich. Aber ich finde es auch witzig, dass du irgendwie diese Referenz bringst, dass es dann teilweise überraschenderweise nochmal mehr Inhalt ist als ein ganzes Casper-Album, als andere sich Journalismus nennende Portale irgendwie ist. Aber das ist einfach nur, weil wir selber somit damit auseinandersetzen. So, für mich gilt im Gegensatz zu dir aus Versehen im Halb-Hip-Hop-Journalismus in einem Podcast gelandet, der eigentlich nur ein Stammtisch im wahrsten Sinne des Wortes sein soll. Einfach sich über die Musik, die man am meisten mag, die mir besonders am Herz liegt, sich einfach auseinandersetzen will und drüber diskutieren will und streiten will. Ja, weil es mir halt einfach auch irgendwie wichtig ist. Und ja, und dann halt eben auch, ne, da, um da Milan Sasic zu zitieren, Dort, wo Liebe ist, ist auch, kann auch nur so viel Hass entstehen manchmal. Es ist nur so ungefähr zitiert und ihr wisst überhaupt nicht, wer Milan Sasic ist, aber nein, ist auch völlig egal. Ja, vielleicht kommen wir, also das würde ich eigentlich gerne, ich weiß nicht, ob ich dieses Soundfile noch finde und ja, naja, egal, wollen wir vielleicht mal gucken.
Die Weisheit spricht auf jeden Fall aus deinen Worten und ich muss noch mal festhalten, vollkommen unabhängig davon, wie professionell oder halt einfach nur hobbymäßig dahingerotzt dieses ganze Gespräch und dieses ganze Format hier ist. Es scheint ja trotzdem interessant genug zu sein, dass wir damit in noch nicht mal einem Monat auf der größten Jam des Landes sind. Ich möchte das hier bitte auch einmal noch mal kurz gemeinsam mit euch feiern.
Ja, Mann.
Wir sind auf der Tape-Fabrik und werden da einfach live genau diesen Quatsch durchziehen, den wir hier auch machen. Und ich habe schon so richtig Bock drauf. Ich glaube, das wird sehr, sehr geil. Einfach auch, weil, glaube ich, die ganze Atmosphäre da richtig, richtig nice wird.
Ja, Mann. Ja, und ich möchte jetzt noch mal persönlich anmerken, also erstens sagst du wir und ich bin natürlich nicht da, wie ich schon letztes Mal angemerkt habe, aber ich habe ja unsere Statistiken und ich weiß, dass wir 10 HörerInnen in Wiesbaden haben. Wehe, ihr sitzt am Samstag um 13 Uhr nicht vor dieser verfickten Bühne. Ich kenne euch namentlich, Bro.
Drohungen von Leo sollte man schon ernst nehmen.
Ich bin aber nicht da, deswegen vielleicht auch nicht so ernst nehmen.
Ja, Mann. Wenn der erstmal erholt von der Türkei, aus der Türkei wiederkommt, so, dann Vorsicht.
Endlich wieder Haare auf dem Kopf. No cap. Sagte er und hat eine Cap an.
Content, der wieder nur halbwegs gut mit Audio funktioniert.
War ja, scheiß drauf. Ja, wir können ja mal wieder ein Foto in die Instagram-Story posten. Was.
Ja, ja, maybe. Mhm.
Ja, Mann. Ey, ja, du, ich will das Tape-Fabrik-Thema nicht abschneiden. Ich bin, ja, ich finde es schade, dass es irgendwie diesmal leider nicht geklappt. Und generell, ich finde es auch schade, dass ich nicht dabei bin, weil ich glaube, wenn ich halt wirklich nicht ja, außerhalb des Landes wäre, würde ich auch unabhängig von unserem Podcast dahin kommen, weil ich finde halt wirklich, das Line-Up ist ausgezeichnet und macht mir wahnsinnig Bock und ich finde, es steht halt so, was das Thema Hip-Hop in Deutschland angeht, also unabhängig davon, dass es mehr kostet, aber ich würde halt lieber auf die Tape-Fabrik fahren zurzeit, als auf alle anderen, die zurzeit irgendwie in diesem Bereich sind, so. Klar, es sind da irgendwie keine großen internationalen Acts da und, aber es interessiert mich persönlich auch nicht so sehr, wie halt irgendwie geilere Underground-Sachen irgendwie aus Deutschland gerade irgendwie so zu sehen. Ja, deswegen fantastisch aufgestellt, inklusive Rap-Stammtisch.
Ja, safe. Also das muss man auch mal sagen, so, wenn ihr das hier hört, aber vielleicht das eher cringe findet, uns im Real Life mal zuzusehen und zuzuhören, kauft euch einfach ein normales Ticket für die Tape-Fabrik und geht halt am Nachmittag hin. So, wir zwingen euch auch nicht, da am Mittag schon bei uns zu sitzen. Das ist geil, wenn es passiert. Aber also, ja, das Line-Up ist halt geil. So, holt euch halt Ticket für die Tape-Fabrik, weil schon, ich gehe mit, ist einfach das geilste Hip-Hop-Event, was im Sommer so läuft. Und wir werden literally ja auch nicht dafür bezahlt, hier irgendwie Werbung zu machen oder so. Ist einfach so, wir werden, glaube ich, dieses Jahr auch einfach so hingefahren für geiles Line-Up, weil da basically so 90% von den Artists, die da sind, sind die, die wir hier irgendwie gerne besprechen, wenn wir unsere Untergrundpicks rausholen. Daher, genau.
Ja, Mann.
Do it.
Ja. Und wenn man sich das Line-Up anguckt, finde ich auch nochmal super spannend, dass so ganz viele Crews quasi eher da sind, wo du auf den ersten Blick noch so gar nicht richtig erkennen kannst, okay, wer ist denn da jetzt alles so mit dabei? Also ich will nur sagen, dass zum Beispiel Ocelot, Papadiklo und Friends da mit am Start sind. Das sind auf jeden Fall Produzentennamen, die wir im letzten Jahr schon einige Male hier immer wieder gedroppt haben. Maru und Friends ist so ein Kollektiv. Figu Bratzlewicz hat scheinbar diverse Leute um sich gesammelt. Hulk Hoden oder eben auch unsere gefährlichen Freunde Pete, Nelle, Zabby Pilgrim und Tizzy, die sich das Internet nennen. Das sind alles so ganz, ganz gefährliche Kombinationen, und, die, glaube ich, live dann auch brutal einfach sein werden.
Und halt auch nochmal Freitag die Warm-Up-Party mit Pimpf und so, das ist halt auch irre. Ja. Also das ist, glaube ich, einfach so, es sind manchmal so diese Momente, wo man denkt, ja, da sagt man so ein halbes Jahr später, ja, da wäre ich gern dabei gewesen, ja, jetzt könnt ihr noch ein Ticket kaufen und da sein. Aber ich glaube, bei der Pre-App-Pad ist es, glaube ich, nichts ausverkauft. Ja, ja. Ne? Egal, ja, Pech gehabt. Ja, Mann. Oh. Ey, wenn wir gerade schon bei das Internet sind, und ich bin tatsächlich auch einfach froh, dass du heute dabei bist, Tom, weil wir hatten, beziehungsweise du hattest auch im Besonderen viel über Songs gesprochen, die Tubby Pilgrim vor ihrem Album rausgebracht hat. Und das ist jetzt vor, ich glaube, 2,5 Wochen ist es auch rausgekommen. Hast du jenes Album gehört und wie fandest du es? Falls du es gehört hast, diesen Bogen nehme ich mit.
Jawohl. Ich habe es gehört. Wie gesagt, Musik hören, konsequent richtig sich auf Musik einlassen, so ein bisschen schwierig manchmal für mich gewesen. Aber dieses Album habe ich immer komplett mir gegeben und muss sagen, es war ja schon relativ viel veröffentlicht auch vorher, also so ein bisschen die Grundidee davon konnte man schon mal so ein bisschen davon gewinnen und ich finde, das hat sich ganz geil auch so durchgezogen, also super viel so der eigene Struggle. Wir haben ganz viel über den Parasiten geredet, der sich im Kopf eingesetzt hat, da habe ich auch nochmal total bei dem Song Contenance aber auch so bei diversen anderen Lines immer wieder so dran denken müssen. Das sind so krass verinnerlichte Glaubenssätze halt einfach, die dann das Leben manchmal schwer machen können und woher auch immer die kommen können. So ohne jetzt da zu krass tief reinzugehen, aber es gibt immer wieder so Verweise auf so hässliche Sachen, die halt aus dem Patriarchat so rauskommen, wenn man zum Beispiel sich den Song mit den Jake Pot produziert hat, Sexualisier mich, reinzieht. Song. Der ist auch nämlich ziemlich cool. Ist ein irgendwo schon auch ein bisschen verzweifeltes und zerrissenes Album so, aber ich mag voll gerne die Momente, wo halt die Wut eher so ein bisschen rauskommt, wo so das
Sehe ich auch so, aber ich hatte irgendwie trotzdem bei Contenance, es ist ja ein Song, wo das vielleicht nicht der Fall ist, aber der mich tatsächlich, obwohl ich sag mal so, mit dieser ruhigeren, ich sag mal auch melancholischen Musik im Normalfall eigentlich nicht so richtig connecten kann, aber der hat mich einfach krank geschoben auch so. Ich liebe auch den Refrain einfach so, das ist auch, obwohl es so ein ruhiger Song ist, weiß ich halt einfach genau, das ist auf jeden Fall eine geile Nummer, die du live einfach auch den Refrain mit krölen kannst. Und ich liebe halt auch einfach die Wortwahl. Ich liebe einfach Contenance als Wort einfach so geil. Weißt du, so in irgendwie so einer Zeit, so 2024, wo alle von irgendwie Resilienzfaktor und so einem Trash reden. Contenance. Wir haben doch schon ein viel geileres Wort. Fick Resilienz an der Stelle. Auf Wortebene. So. Ich weiß, es ist ein bisschen was anderes, aber trotzdem, ich finde Contenance, ich liebe Contenance als Wort. Ist einfach geil.
Ja, ich habe direkt so auch so die Assoziation, das ist so ein bisschen halt so eine ganz edle Fassade halten, so dieses Französische assoziiere ich seltsamerweise auch so ein bisschen irgendwie damit. Ne?
Yes.
Genau. Gleichzeitig aber auch,
ich lieb's.
Was damit drauf ist, ne, richtige Storyteller-mäßige Sachen, der Song Nie wieder Luft, wo sie richtig so einen Mord an einem Typen, der übergriffig war, beschreibt. Also geht vielleicht auch so ein bisschen damit einher, dass sie ja früher diese Alligator-Mashup-Videos gemacht hat. Das hätte auch ein Alligator-Song so ein bisschen sein können, in der Art und Weise, mit wie viel komplexen Reimketten sie halt aber dann trotzdem so eine Geschichte erzählt. Hat mich so ein bisschen irgendwie daran erinnert, aber ganz ehrlich, genau solche Stories, finde ich, passen dann auf so ein Album drauf, was so eine Zerrissenheit hat und dann richtig Bock hat, auch vielleicht einfach mal so einen Typen umzubringen, der dann symbolisch für solche hässlichen Grundgedanken stehen, die irgendwie so festsitzen im Kopf. Und den dann einfach mal in der Badewanne aufzulösen.
Ja, sehr schön. Ja, das sehe ich wie so oft ähnlich, wenn du darüber sprichst. Deswegen paar Songs davon, die wir jetzt besprochen haben, auf unserer Rap-Stammtisch-Playlist und hört euch gerne auch mal das Album Nest an, wenn ihr auch so ein bisschen, ich sag mal so ein bisschen einen Step nach links machen wollt, was das Thema Hip-Hop angehen wollt, weil vieles ist schon auch davon entfernt, aber das ist ja kein an sich Qualitätskriterium in irgendeiner Richtung. Von daher, nice.
Ich mache den Übergang ganz passend bei Männer umbringen.
Yes, ich bin froh, dass ich wollte gerade schon reinspringen.
Ja, richtig, das ist meine Brücke, umbringen, die wir schlagen wollen, genau.
Aber die also, reden über uns,
ne? Also Männer umbringen.
Naja, die reden basically, glaube ich, schon über Männer, die sich wirklich wie übergriffige Arschlöcher verhalten. Also man kann sich mit okayem Verhalten rausziehen, würde ich sagen. Meine These.
Ja, aber wer ist es? Naja.
Grundsätzlich einfach schon eine gute Idee, so okay
kurz, zu halten. Kurz mal die schwierige Inselmeinung droppen, so nebenbei nochmal eine Rahmenwahl und was weiß ich, keine Ahnung. Warum?
Ich drop noch den Rantank, wenn du ein Album hören willst, was sich so mit auf eine, wie ich finde, saunervige Weise mit kritischer Männlichkeit auseinandersetzt und das selbst an den Tag geht, dann hört ihr doch mal das neue ACDMSK-Album an, wo ich am Freitag zum Konzert war.
Oh Gott.
Aha, okay.
Ja, also das wollte ich aber eigentlich machen, weil ACDMSK, ich fand immer so bisher eigentlich stabiler Rapper irgendwie so, aber na, keine Ahnung.
Also manchmal gehe ich auch mit, aber ich fand die Art und Weise, wie er sich mit sich selbst beschäftigt hat, fand ich so derbe unangenehm. Aber deswegen möchte ich auch gar nicht weiter darüber sprechen und meinte
es wirklich nur als... Warte, nur ein, als Abschluss, auf einer Skala von 0 bis Conny da gelandet?
8 bis Conny.
8, okay. Lass mir die Skala an dieser Stelle auch
ja,
offen.
Ja, genau.
Und halten wir halt auch nochmal hier wieder fest, keine Angst, wir landen gleich noch bei der Kategorie, wo wir ein Karate-Andi-Album besprechen. So, es ist, wir kriegen die Waage wieder ausgeglichen.
Tja, ich weiß nicht, inwieweit die Waage da nicht doch leider nochmal in eine Richtung kippt. Naja, schauen wir mal. Wohin wollte ich ja eigentlich die Brücke bauen?
Echt mal, dazu kommen wir nämlich später, weil erstmal reden wir über die neue EP, das neue Mixtape Libido von Young FSK 18. Die hat nämlich mit Bum 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 ihren Track gemacht, wo sie ein bisschen darüber fantasiert, wie es ist, den Ex umzubringen. Und wo sie gleichermaßen aber auch drüber philosophiert, dass sie ja eigentlich eher auf Frieden anstatt auf Hass steht und ja sagt, dass sie gar nicht so gut mit Messern umgehen kann und im körperlichen Duell ja vielleicht auch verlieren würde. Aber er es halt einfach verdient hat. Ich fand es sehr relatable. Auf jeden Fall, wie sie sich da äußert und so ein bisschen ihre Zerrissenheit darstellt. Genau. Generell, es ist halt einfach wieder so ein Ding geworden. Schon so das letzte für mich große Young FSK Release, das 18-Plus-Album, hat halt krass reingehauen. Das war ja auch schon so ein mehr oder weniger Collabo-Album, was sie mit Rattenjunge gemacht hat, der halt die Beats gebaut hat und die beiden haben sich nochmal auf einer krassen Stufe weiterentwickelt und haben schon wieder Beats gebaut, wo ich weiß, wenn ich die mir in einem halben Jahr anhöre und das Tape mir auch nochmal anhöre und so weiter, ist das schon wieder alles so krass gealtert und hört sich so wenig an, wie vieles von dem Rest, was halt gerade so an nichtssagender Mucke rauskommt. Und ja, es wird einfach sehr persönlich getalkt auf diesem Young FSK Release. Fand ich ganz geil. Was dachtest du so, Torben?
Ja, man, auch wieder diese ganzen Widersprüche zwischen, sich einfach nur richtig kaputt machen wollen und dann aber doch wieder gut und lieb zu sich sein wollen. Wie sie da die Stimme einsetzt. Also wir hatten über Guns N' Roses, glaube ich, ja schon mal so ein bisschen geredet. Da hat sie so einen wilden Part mit drin. Aber ich muss zum Beispiel auch sagen, der Song Vollgekleckert ist so irgendwie krass. Richtig geil, so vom Beat her. Ach, das hat nochmal ein bisschen anderen Schwung einfach. Und ach, ich kann es gar nicht so klar sagen, warum ich das Ganze jetzt so cool fand, aber irgendwie diese EP hat mich so richtig geil überzeugt nochmal.
Ja, ja, ist halt, also auch so Thema Gegensätze, so hat halt Vollgekleckert ist das beste Beispiel für die frechen Texte und die draufgängerische Seite mit einfach absurd lustigen Wie-Vergleichen, die aber auch so wirklich in schnellen Salven rausgefeuert werden. Und dann gibt es halt auch wirklich Tracks, wo sie einfach über Friends, die einfach viel zu früh verstorben sind, recht offen erzählt und da also auch drüber erzählt, so wie es ist, irgendwann zu checken, dass es ja im Erwachsenenalter ab einem gewissen Zeitpunkt vielleicht gar nicht mehr so cool ist, sich ultra viel mit Substanzen vollzuballern oder über ein bestimmtes Level zumindest vollzuballern, weil es halt einfach ab einem gewissen Punkt wirklich nur noch Abfuck ist und man eher mit den Folgen zu kämpfen hat, anstatt dass es halt so, ne, das glorifizierte Rockstar-Life ist, was man damit vielleicht irgendwie noch pretenden kann. Ja, also es ist halt wieder so ein, wie du meinst, ne, Gegensatz zwischen cool, frech und nice und natürlich freizügig auch so bei Young K18 und gleichermaßen, also so dieses Hedonistische, wenn man so möchte, und gleichermaßen halt auch dieses krasse Offenlegen und emotionalen Schmerz, finde ich, hier in einer wirklich krassen Form zu teilen. So, ja, steckt auf jeden Fall sehr viel drin in diesem Tape, finde ich extrem nice. Und wie gesagt, so bei 18 plus war das auch schon so, ich höre mir das Ding heute noch an, denke so, krass geil, das hat halt sowas Rohes und also wirkt halt genauso wie zwei Leute, die es halt irgendwie aus ihrem Schlafzimmer heraus machen und gefühlt in einem Ministudio oder in ihre Booth-Sachen aufnehmen. Und das hat dieses Tape halt auch so ein bisschen, aber das passt, also es ist halt einfach das Gegenteil von glatt gebügelt und hat trotzdem diese Energy. Mhm. Und wie gesagt, so die Beats sind halt, die gehen halt auch in eine, ja, lassen sich zumindest von Clubkultur und ein bisschen Breakbeats auch beeinflussen und gehen in diese Richtung. Und ja, es hat halt wenig Altbackenes und sehr viel Frisches und ist ein absolut gelungenes Release auf jeden Fall. Und wie gesagt, Ohrwurm-Hook bei Bum Bum Bum. Ich bringe ihn um. Mein Herz schlägt Bum Bum Bum. Muss man halt, manchmal muss man auch die stumpfen Sachen einfach raushauen. Ist geil.
Ja, Mann, voll.
Kann ich extrem fühlen. Ich möchte vielleicht auch nochmal kurz ergänzen, was mich da auch einfach abholt. Ich habe das, also weil ich es nochmal besonders vor die Nase gespielt bekommen, weil ich ja immer die Playlist auch male. Die Aesthetics und die Grafik vom Album und auch von Sata, das Cover, das schiebt mich komplett. Ich finde das extrem, extrem stark gemacht. So genau diese kleine Phase, so zwischen kurz vor zu trashig.
Ja.
Aber einfach geil, geile Farben auch. Lieb's.
Ja, Mann. Ja, absolut. Ich fand es ja auch so lustig. Ich habe das ja auch bei Insta in der Story geteilt, aber einfach so. Also diesmal hat sie so ein bisschen KI, AI-Features benutzt, um sich auf dem Cover zu inszenieren und die Outfits so ein bisschen zu gestalten. Aber einfach, wie sie das analog zum 18-Plus-Album gemacht hat, dass sie sich wieder dreimal selbst auf Cover gebracht hat. So in dem Sinne jetzt halt, dass sie so ein bisschen die Moods so auch noch wieder gespiegelt hat. Aber es ist halt so, das ist so ein lustiger, unique Move. Ich weiß nicht mal, ob das dieses Mal bewusst war, dass es wieder dreimal ist, weil diesmal geht es halt wirklich drum, so diese Stimmungen auf so einer Skala so ein bisschen nacheinander und zwischeneinander abzubilden. Aber es ist so, wie du meinst, es hat halt so ein bisschen diesen nah an Trash-Faktor, aber ist auch komplett geil. Ja, und also ich habe mich natürlich auch noch extrem dran erinnert gefühlt, es war von der linken Seite aufgenommen, nicht von rechts, aber einfach das JPEG-Mafia-Cover, wo er vor dem Liquor-Store steht, wo dieses Liquor so ganz in Rot ist beim Schild. Ich habe auf jeden Fall extrem diese Ästhetik hier, weil dieses Libito-Neon-Schild da so im Hintergrund leuchtet. Ich glaube, also ich bin mir nicht mal sicher, ob das jetzt so eine Inspirationsquelle oder irgendwas war, aber es ist so, ich kriege auf jeden Fall diesen Vibe davon, vom JPEG Mafia Offline-Album, wo es quasi eine ähnliche Konstellation gibt.
Ja, Sicht. Habt ihr mitbekommen, dass, anderes Thema, kompletter Sprung, keine Überleitung, dafür bin ich bekannt, aber Trettmann hat einfach nochmal, wir haben, glaube ich, letztes Mal auch schon über Trettmann gesprochen, der mit Your Love is King irgendwie eine EP rausgebracht hat. Jetzt kam einfach nochmal eine Deluxe-Version drauf, einfach nochmal vier weitere Songs, also doppelt so viel. Habt ihr das gehört? Ja. Scheinbar nicht, okay.
Pass auf.
Ich habe es gehört.
Wenig, doch. Wenig. Ja. Und ich müsste mich da jetzt sogar auch nochmal auf was zurückbeziehen, was vor zwei Wochen, glaube ich, besprochen wurde oder vor zwei Folgen von euch besprochen wurde.
Macht doch,
weil ihr egal. Habt dann nochmal den Song Whip draufgepackt, wo ja, Rin
drauf ist. Der ist neu drauf, genau.
Genau, das ist so ein Beispiel von diesem Deluxe-Ding. Und es wurde ja so ein bisschen über einen Song von Nina Chuba diskutiert von euch beiden. Und
du wirst gleich die absolut richtige Brücke schlagen. Du hast vollkommen recht. Sprich's aus, mein Mann.
Nein!
Naja, schon. Also,
Alter, komm, pass auf. Nein!
Guck mal,
du hast ganz viele. Hör dir doch erstmal den Punkt an.
Ja. Guck mal, ganz viele verschiedene Bereiche, die ich mal ansprechen kann. Erstmal, Leo, ich stimme dir vollkommen zu. Geile Bläserbeats schieben immer wieder nice. Und das war bei dem Nina Chuba-Song auf jeden Fall der Fall. Finde den nämlich auch ziemlich frisch und ziemlich geil geschrieben. Gleichzeitig einziger Kritikpunkt, den ich auch schon rausgehört hatte und wo ich David dann wieder voll zustimmen muss, ist diese Position, aus der sie spricht, von wegen, mir gehört jetzt das Haus, ich lasse keine Mieter rein.
So geil.
Unangenehm so ein bisschen. Gleichzeitig dann aber die Lines von einem Rin, der dann so sagt, ja, und die ganzen Loser können hier schön auf die U-Bahn warten, während ich hier in meinem Auto fahre und so, finde ich, ist eine ähnliche unangenehme Position heraus, aus der man so flexen kann. So, nicht, dass ich jetzt Flex grundsätzlich ablehne. Nee, immer bitte gerne. Ich mag das sehr gerne, wenn Leute auch so ein bisschen trashige Reichtumsszenarien auch mal so aufmalen. Aber einmal gehört, ja, cool, dass die beiden zusammen Musik machen, was weiß ich und so. Aber nee, das bleibt bei mir gerade überhaupt nicht hängen.
Und er macht es ja auch nicht, dass er so trashige Reichtumsszenarien ausmacht. Also nee, ja, ne, nichts gegen Flex und so weiter. Aber ja, mein Bruder, erzähl uns noch mehr über die Armbanduhren, die du halt an deiner Wrist trägst. So, es ist halt wirklich das Langweiligste, was ich seit langem gehört habe. Und der Track funktioniert halt, weil die beide geile Stimmen haben, beziehungsweise mit Autotune sehr geile, signifikante, coole Sing-Sang-Hip-Hop-Stimmen haben. Mhm. Aber inhaltlich ist das natürlich ein extrem dünner Track einfach. Also wirklich dicker Rin. Und weißt du, der macht halt keine überdrehte, coole Flex-Hip-Hop-Vision. Der ist halt einfach so stilvoll und richtet sich wahrscheinlich auch sein Wohnzimmer nach irgendeinem so extrem gehobenen bürgerlichen Stil ein und feiert das halt einfach. Also hat er nicht das schon mal gehabt mit seinem Bodenbelag, den er schon gefeiert hat? Ich habe gerade die Leine
nicht. Ja, die Holzdielen sind echt oder irgendwie so, ich weiß
nicht mehr. Ja, auch, ja, genau, aber
haben ihren Wert.
Ja,
ja, ich habe den Song Fuck Your Money DNA. Ich glaube, das ist der so. Ja, Mann. Ja, also ich muss euch irgendwie schon recht geben, so. Ich sehe es und keine Ahnung, aber ohne Witz, dieser Song ist ein absoluter Banger und ich finde halt auch die Line im Vergleich zu Nina Chuba Referenz, die du jetzt hast, wo ich mir denke, so, ich kann den Punkt verstehen. Aber es ist lang nicht so unangenehm und es ist auch keine besonders
safe,
furchtbare Line, weil ich meine, keine Ahnung, irgendwie dieses so, ich fahre mit dem Auto und du musst mit der U-Bahn fahren, keine Ahnung, das haben wir schon tausendmal gehört. Also Marcel Reich-Ranitzky hat schon mal gesagt, im Taxi lässt es sich, nee, im eigenen BMW oder im eigenen Auto weint es sich einfacher als auf der Hinterbank vom Taxi oder so, keine Ahnung, oder umgekehrt. I don't care, fuck this shit. Der Song ist einfach ein absoluter Banger, der schiebt mich beatmäßig total geil. Absoluter Sommer-Vibe-Hit. Kommt bei mir auf die Dancers auf chillig best. Und ich finde also, Rin, ich weiß, dass da einige Leute irgendwie so ihren David atmet schon tief durch. So, jetzt kommen gleich 5 Punkte, die aufgeschrieben werden. So, ja, ich weiß, klar, irgendwie feiert er sich dafür ab, dass er irgendwie es geschafft hat und irgendwie Geld, wahnsinnig viel Geld verdient und irgendwie O2-Werbespots und Bullshit und bla, Keks dran hat, so, ja, meine Güte, soll er halt machen, das ist halt einfach so, das System soll haben, klar, Rin ist irgendwie kein Linksradikaler, so, ja, ist er nicht, aber er ist halt auch nicht the worst human alive und er macht einfach gute Mucke und diese Trettmann-Rin-Kombo funktioniert einfach geil, es ist einfach geil gerimt und der Beat zieht einfach komplett und ich finde, das ist das erste Mal, dieses ganze Projekt mit Trettmann, jetzt nicht nur mit Kitschreak, sondern mit dem Florida Juicy, A2J und wer ist da noch drin, irgendwie Kollektiv, die das irgendwie produzieren, on point einfach für mich, on point, richtig geil, richtig geiler Song, ist für mich wahrscheinlich Sommerhit des Jahres.
So. Hast du ja auch recht, hast du
ja
auch
bei eurer Kritik, die ich kann nicht verstehen, aber ist es mir ja, einfach egal, der Song ballert.
Hast du ja recht, aber jetzt tu mal nicht so, als ob wir gerade Rin als the worst human being rausgebracht haben. Ist einfach nur so, ich finde es halt
wirklich.
Also, das ist nur wirklich nicht, was
ja, wir gerade gesagt haben. Habt ihr nicht gesagt.
Check es einfach, weil, genau.
Ja, aber es gibt so Leute, die sind keine großen Rin-Fans und da wird immer wieder, also, da
ja, gut,
wird schon viel recht, kritisiert so, und so.
Kann ja, man, aber, also, man kann sich nur an seinen Vergewaltigungssong, ja, sie schreit Arität zurückerinnern, so. Da gab es nie eine geile Aufwertung. Also, potenzielles Arschloch
ist,
auf jeden Fall
ist auch der, so. Ist der nicht, also.
Oh ja, er hat den von den Streaming-Diensten entfernt. Ja,
aber das ist halt so, ey, ich habe das gesagt, Rin ist einfach kein super progressive, super human being, so. Wenn du aber nochmal betrachtest, ich weiß nicht mehr, irgendjemand hat das mal.
Ja, aber er ist halt auch, potenziell ist er halt auch auf der anderen Seite ein Täter, so. Der ist ja nur ein.
Ja, jeder Mann ist potenziell Täter. So, und wahrscheinlich, also, ich will nicht über Rin irgendwie was vermuten, was ich halt einfach nicht weiß, so. Möglicherweise ist es so, und klar, dieser Arete-Song ist irgendwie fragwürdig gewesen, aber halt auf seiner Position und auf dem Level, auf dem er halt funktioniert, so was so die Höhe und die Umsetzung und Label und bla, Kicks ist. Denke ich mir so, einen Song von den Plattformen zu löschen, das ist quasi eigentlich schon das Höchste, was du aus der Position eigentlich erwarten kannst. So, der nächste Schritt wäre halt quasi nochmal, also klar, er hätte den Song einfach, am besten Fall hätte er den einfach nicht gemacht, so, klar, aber basierend darauf, dass er den gemacht hat, dass er den gelöscht hat, wie viele Arschlöcher gab es, die dann halt quasi Double-Down-Mechanismen in diesem Moment, wo halt eine Kritik da kam, dass das einfach nicht geil ist und aus den und den Gründen nicht gut ist, die dann so Double-Down gehen und dann halt nochmal sich dafür abfeiern lassen, beziehungsweise die Fans irgendwie abfeiern lassen, dass der halt irgendwie so edgy ist und dass es halt irgendwie so geil ist. So, also ich will den jetzt irgendwie nicht irgendwie glorifizieren dafür, dass er das einfach dann halt auf den Streaming-Diensten gelöscht hat, so, aber es ist halt auf jeden Fall ein guter Schritt, so. Und das ja, kann man auch halt mal erkennen.
Oder halt einfach Selbstschuss, weil er dafür ultra viel Kritik bekommen hat, die er, damit, er halt nur, die er damit einfach nur stumm schalten will. Also jetzt, also ja, ihm da jetzt noch positive Motive anzudichten, finde ich schon stark. Also
Ich weiß nicht. Also ich finde es auf jeden Fall nicht so, dass ich jetzt auf einer Ebene bin, wo ich mir denke, so, ich will den jetzt für mich persönlich canceln und den einfach nicht mehr hören. So. Das ist einfach so diese Ebene, auf der ich fungiere. So, ich würde nicht dafür sagen, dass Rin jetzt der allergeilste Typ Human in Being Alive ist. So. Aber ich finde, ich kann die Musik weiterhören, ohne dass ich mich dafür persönlich schlecht fühlen muss, weil ich irgendwie ein Täter oder so will. So halt nicht. Das ist das Einzige, ja, was ich sagen will.
Ganz grundsätzlich müssen wir doch, glaube ich, auch gar nicht erst in diese Falle tappen, so wie so zwei Seiten aufzumachen. Und das eine ist die gute Seite und das andere ist die schlechte Seite. Und man darf jetzt nur noch die gute hören und die schlechte darf man gar nicht mehr hören. Wir bewegen
uns hier. Es hat übrigens auch niemand davon gesprochen, dass ihr Rin nicht hören darf. Ihr habt einfach nur selber gerade angefangen, euch das auszudenken. Ich habe davon nichts gesagt.
Nein, hast du einfach nur. Ich weiß, es ist auch viel schärfer bei mir angekommen, als es eigentlich war. Also, eigentlich alles. Aber ich weiß, dass diese Kritik, ich weiß, dass die existiert und ich kann die nachvollziehen. Ziehen und ob sie jetzt von dir kommt oder halt auch von anderen Menschen so geteilt wird. Ich finde, ich kann es für mich selber rechtfertigen, dass ich das einfach geilen Sommerhit finde.
Ich glaube, genau, was wir vielleicht festhalten können, ist, du musst dich nicht rechtfertigen. So, ne? Also deswegen ist das ist ja auch nochmal wieder so ein bisschen die Form.
Muss ich nicht, aber es ist der innere Kampf, den ich mit mir stetig führe. Nachher und reden genau wir noch über Ultikimo, das wird super.
Und genau, weil wir das so transparent machen, ist das ja auch wieder so ein bisschen sympathisch, dass wir gar nicht erst diesen Anspruch haben, sowas einschätzen zu müssen, von wegen, das dürft ihr jetzt noch hören und das darf jetzt keiner mehr hören, dieses Ganze überhaupt dürfen und so, ist so eine hängengebliebene Formulierung da immer wieder. Mann, ist doch gut, wenn wir einfach manchmal ein bisschen kritisch über Sachen reden, die wir dann nicht so gut daran finden, aber trotzdem immer noch, ne?
Ja, ey, ja, deswegen, ich sag ja auch, ich verstehe auch die Punkte, die ihr bei dem Song irgendwie habt, dass es halt irgendwie inhaltlich nicht der ganz große Flex ist, so, aber ey, soll es ja auch gar nicht sein, so. Die reden halt literally davon, dass sie geile Hits im Auto hören und damit schön Frauen rumfahren, so, ja, natürlich.
Und deswegen will ich auch nochmal ganz weit weg von der inhaltlichen Ebene, alleine von der Form. Das wird dein Sommerhit. So, Leo, wir waren mal auf so einer gleichen Seite, wo wir zu Gleiden oder so, ne, uns einigen konnten.
Länger.
Ja, aber das jetzt so,
ja,
so dein krasser Sommer.
Wie oft hast du den gehört? Ehrlich, sag.
Dreimal vielleicht.
Okay, schon mehr als ich gedacht hätte. So.
Ja,
aber,
ja.
Ich finde den total geil. Mich schiebt der total.
Ich bin total gehe auch sehr auf jeden Fall zu, dass ich die Hook direkt noch im Ohr habe. So. Also, ne, das ist jetzt nicht so, dass er ganz weg von mir wäre.
Ja, ich finde die Hook gar nicht so. Die prägt den Song gar nicht so krass wie der Beat und teilweise einfach so dieses, manchmal halt gerade von Rin irgendwie so, diese verzögerten Rap-Einsätze, das mag ich total gerne und das ist einfach ein geiler Vibe.
Mhm. Wenn wir aber von tanzbarer Mucke reden, dann muss ich auf jeden Fall
den
Übergang, pass auf, kurz bringen zu Cakes the Killer. Ich hatte den schon wieder vollkommen vergessen. David, vielen Dank, dass du den mal wieder auf dem Schirm hattest. Was ist das denn schon wieder für ein Album geworden? Das Album, jetzt gerade auch erst rausgekommen, Ende April, heißt Black Sheep Plus von Cakes the Killer. Und da wird ja schon wieder auch verschiedenes Wildes aus Clubnächten erzählt. Was kannst du dazu noch so sagen?
Ist halt schwuler Club-Rap einfach so in seiner besten Form, würde ich sagen. Genau, und Black Sheep Plus, halt so die Deluxe-Version vom Black Sheep-Album, von denen habe ich jetzt einfach die Sachen draufgehauen. Ja, es ist basically das. Also es ist halt einfach der frischeste Flow einfach so. Also Thema so Rap und Hip-Hop wenigstens mal Ursprünge oder Weiterentwicklung, die im wenigsten Sinne hängen geblieben, sondern frisch und innovativ sind, kann man auch da hören, wenn man sich einfach dieses Album anhört. Das ist es. Wie schon bei dem letzten Projekt, bei dem wir drüber geredet hatten, so, der Mann liefert einfach Qualität. So, letztes Mal haben wir, glaube ich, über Svengali, über das Album geredet. Das ist auch schon wieder zwei Jährchen her. Ja. Aber ja, ich würde sagen, da ist das nichts an Quality verloren gegangen.
Ach genau, und das Black Sheep Album selber war schon, ach so, im März rausgekommen. Okay, gut, das hatte ich nämlich gar nicht gerafft. Naja.
Ja. Wenn wir gerade schon ein bisschen so auf der englischsprachigen Seite der Musik sind, wie oft wurdet ihr von Leuten, mit denen ihr nicht so oft über Hip-Hop sprecht oder Musik sprecht, in den letzten 2-3 Wochen auf Kendrick Lamar und Drake angesprochen?
Null mal.
Okay.
Und ungelogen.
Wenn, dann war ich eher so ein bisschen die Person, die das nochmal nachgefragt hat, aber dann auch eher in Hip-Hop-Kreisen.
Okay. Ich wurde schon 2-3 Mal gefragt, so, und das ist halt immer so für mich so dieses, ja, ich bin halt, das sage ich ja hier auch öfter mal so, ich bin in diesen ganzen US-Filmen und so, bin ich nicht so tief drin, so, dass ich da jetzt irgendwie eine dedizierte Hip-Hop-Experten-Meinung hätte, soweit ist es halt nicht, so. Ich fand halt die Kendrick Lamar-Songs irgendwie viel geiler, so. Aber, ja.
Du, ich glaube, da sind sich alle einig.
Du hast da, glaube ich, eine bessere Meinung oder so dazu. Oder eine ausgefeiltere.
Naja, es ist, glaube ich, keine große Frage, wenn es halt einfach so hin und her geht. Und also, was soll man, soll ich das Ganze nochmal so ein bisschen aufdröseln?
Ja, mach nochmal ein TLDR.
Ich versuche es ganz kurz zu halten. Also, ich glaube, J. Cole hatte irgendwann mal auf einem Song, der auch so ein bisschen kompetitiv war, geäußert, dass er sich zusammen mit Kendrick Lamar und Drake als die Big Three sieht. So die ganz großen drei Player.
Er hat es angefangen auf einem Track mit Drake, aber auch zusammen drauf.
Ah ja, okay.
Also war ein gemeinsamer Track, ja.
Dann gab es irgendwann schon so ein bisschen die Lines von Kendrick, der gesagt hat, hier, was für Big Three, es gibt nur Big Me. Und einfach so irgendwie seinen Vorreiterstatus nochmal krass zu zementieren. Und dann gab es einen Diss-Track von Drake, der so ein bisschen, oder so zwei Songs, die so ein bisschen in die Richtung gefeuert haben, die aber auch noch nicht so ganz doll persönlich wurden, aber da ging es schon so ein bisschen los und dann hat Kendrick ihn schon mit einem ersten Song ziemlich auseinandergenommen und sein Umfeld vor allem auch auseinandergenommen. Dann gab es eine Antwort von Drake, wo es 20 Minuten danach die hochgeladene Antwort dann von Kendrick gab, der sich auch direkt nochmal auf den Song teilweise bezogen hat und wirklich auch Familienstrukturen von Drakes Familie noch mal auseinandergenommen hat. Es geht einfach um ganz viele Vorwürfe, übergriffig zu sein, ein krasses, irgendwie pädophile Neigungen auch zu haben. Da geht es in so Richtung, dass er mit einer ganz jungen Millie Bobby Brown, hier der Schauspielerin von Stranger Things, irgendwie als sie 14 war, so quasi gedatet hat und so, also ganz komisch Grouper-mäßig halt.
Ich dachte, das hätte aber Drake aber selber gesagt. Eigentlich, oder?
So teilweise hat er, glaube ich, ein bisschen damit angegeben manchmal. Teilweise rudert er jetzt ganz komisch zurück und versucht zu sagen, ja, wir haben das nur so ausgestreut, so Fake-Informationen und du bist darauf angesprungen. Aber es hört sich halt alles so viel schlüssiger an von Kendricks Seite aus. Und er kann sich halt auch so ein bisschen fast schon rausnehmen, für eine gesamte Rap-Szene zu sprechen und Drake das dann auch so ein bisschen abzusprechen, überhaupt Teil davon zu sein. Er hat ihn wirklich in eine sehr, sehr schwierige Ecke so gebracht, aus der es, glaube ich, ganz, ganz eklig wird, wieder rauszukommen, aber beziehungsweise auch, wenn viele von den Vorwürfen so wahr sind, alles so ein bisschen Harvey Weinstein, P. Diddy-mäßig, dann soll der auch gerne dann vielleicht erstmal ein bisschen in der Ecke bleiben. Nicht, dass irgendwie Cancel Culture so krass funktioniert hätte, also gibt's ja kaum Beispiele, dass solche Täter und solche Männer da wirklich mal drunter leiden würden.
In den alten Diss-Szenen in den USA gab es das vielleicht mal noch, wo dann halt Karrieren wirklich beendet wurden. Aber im Endeffekt werden beide davon profitieren.
Ja, das weiß man nicht so ganz.
Weißt du nicht so genau? Glaubst du wirklich, dass Drake darunter leiden wird?
Also gerade ist halt eher so der Tenor, beide haben irgendwie verloren und wer aber noch mehr verloren hat, ist auf jeden Fall, wenn dann Drake, und es gibt auch heftige Gerüchte, dass Drakes Label im Hintergrund quasi Kendrick mehr oder weniger bedrängt, jetzt noch nicht weiterzumachen, weil das halt also so für die ganzen Werbepartnerschaften und so weiter, die ja höchstwahrscheinlich schon auch noch mehr Geld wert sind als so Streaming-Einnahmen, selbst von so Mega-Weltstars, ist das natürlich schon keine gute PR, wenn dir auf mehreren Tracks sehr tiefgehend auch so ein manipulatives, frauensexualisierendes, pädokriminell andeutendes Verhalten vorgeworfen wird. Da musst du halt als Marke schon dreimal mehr überlegen, ob du dir da überhaupt noch eine Koop leisten willst, wenn das nur glaubwürdig im Raum steht. Also das schadet schon auf jeden Fall den Geschäftsbeziehungen. So viel kann man, glaube ich, schon sagen. Genau. Ich wollte noch einwerfen, dass J. Cole halt wirklich, also ich komme auch gleich nochmal auf die Inhalte zurück. J. Cole hat halt auch den lustigsten Move gemacht, nachdem er das angestoßen hat. Der hatte ja zwischendurch, recht am Anfang auch, hatte der ja auch noch einen Track, der sich so ein bisschen mit Kendrick kritisch auseinandergesetzt hat oder ihn mehr oder weniger ein bisschen oberflächlich gedisst hat online, nachdem dieses Beef-Ding so ein bisschen angelaufen war, und hat ihn, glaube ich, nach einer Woche oder so halt gelöscht und sich dafür entschuldigt, was er da gesagt hat und so weiter, und gilt deswegen eigentlich als der halbe oder der heimliche Gewinner dieses Beefs, weil er den irgendwie so angestoßen hat, vielleicht auch ohne das wirklich zu wollen, weil man es ja eigentlich auch als Ritterschlag verstehen kann, in den er sich halt selbst mit reingenommen hat, aber halt so dieses so, ne, wir gehören halt zu dritt zur Spitze. Und weil er halt als einziger diesen Move gebracht hat, sich für so Bullshit-Aussagen auf dem Track einfach zu entschuldigen und rauszuziehen und gerade einfach das Ganze mehr oder weniger von der Außenlinie beobachten kann, während ja, Kendrick und Drake sich halt im Infokrieg ein bisschen gegenseitig zerfetzen. Also Drake hat Kendrick zum Beispiel auch vorgeworfen, dass er halt, ich glaube, seine Frau geschlagen haben soll. Da geht es auch um häusliche Gewalt und Übergriffigkeit, was ja in eine ähnlich unangenehme Kategorie fällt wie all das Verhalten, was Drake vorgeworfen wird. Und genau, bei Drake kann man vielleicht noch sagen, es sind halt alles Sachen, die seit Jahren schon irgendwie als Gerüchte im Raum schweben, so ein bisschen. Es gab ja damals auch den, ich glaube, Pusha T-Diss oder so, wo es ja um seinen Sohn Adonis ging, der damals noch so geheim gehalten wurde und von dem gar nicht klar war, dass es den so gibt. Der ist ja mittlerweile, wird er halt vor Kameras gezerrt und so weiter. Kendrick hat ihm dann noch vorgeworfen, dass er auch irgendwo eine Tochter versteckt hält. Drake hat gesagt, die haben ihm die Info nur zugespielt, damit er diese Falschinfo verbreitet. Also es ist halt so, die Leute gehen halt wirklich in alle Details rein, versuchen so rauszufinden, was jetzt die Wahrheit ist, aber eigentlich kann am Ende gar nicht mehr so viel davon belegt werden. Es ist halt so, also weißt du, was es zum Beispiel gibt, das ist auch schon Jahre alt, wo Drake bei einem Konzert so eine 17-jährige Frau einfach auf der Bühne hat und sie auf ganz ekelhafte Weise bedrängt und auch anfasst und ich glaube auch küsst, auch nachdem auf der Bühne rauskommt, dass sie 17 ist und dann auch ganz eklig über ihren Körper spricht und so weiter. Das ist, also davon gibt es halt ein pixeliges YouTube-Video auch schon seit vielen Jahren. So, das weiß und wusste man, aber das ist halt so, was Kendrick raus hat, geht halt noch über diese Ebene hinaus, aber so dieses Verhalten von Drake hat sich seit Jahren noch schon, sagen wir es mal so, abgezeichnet. Aber genau, was jetzt gerade so der Stand ist, wie ich das wahrnehme, wie dieser Beef irgendwie nach den ganzen Tracks jetzt rezipiert wird, ist halt so ein bisschen so dieses Fehlverhalten und die Übergriffigkeit im familiären Kontext, aber ganz insbesondere auch gegenüber Frauen im familiären und sonstigen Kontexten nutzen halt so diese beiden Männer so ein bisschen als Waffe, um gegen den jeweils anderen zu schießen und um sich selber zu profilieren. Aber halt nicht, weil ihnen irgendwas an den Opfern von diesen Übergriffigkeiten liegt, sondern halt einfach aus egozentrischen Gründen. Und das ist halt, wo die Debatte gerade so ein bisschen steht, dass sie eigentlich sich selbst und mit, also sich selbst gar keinen Gefallen getan haben, wie sie jetzt diese Vorwürfe irgendwie rausgeholt und präsentiert haben, weil es halt den beiden obviously nur um sich selber geht und überhaupt nicht darum, die Betroffenen davon irgendwie zu schützen oder denen weiterzuhelfen. Das ist halt so. Beide haben sich so ein bisschen ins Aus katapultiert. Ja, da steht die Debatte gerade so ein bisschen, würde ich sagen. Und ansonsten schließe ich mich Torben an und würde halt meinen, so, ja, die Kendrick-Songs sind schon besser. Und ich habe die tatsächlich auch trotzdem recht gern gehört, weil es sind halt auch so Funny Lines einfach mit dabei, aber wie gesagt, so durch diese durch diese krassen Vorwürfe und durch diese so Infowars und angeblich hat Kendrick Spionen in Drakes Camp und angeblich ist Drake seine Leute, ist es halt so, das ist halt so was sehr, sehr Ernsthaftes geworden. Es wurde jetzt auch noch vor Drakes Gelände, wurde auch noch so ein Security-Mann oder so angeschossen. Weiß man jetzt nicht, ob das mit dem Beef zusammenhängt, aber es ist halt genau in die Phase gefallen, wo das gerade so dolle hochgekocht ist. Es ist halt irgendwie dann nicht mehr so, also es hat seine Spaßigkeit ab einem gewissen Punkt vielleicht so ein bisschen eingebüßt. Ja.
Es ist auf jeden Fall eine dieser Sachen, wo ich mir denke, das ist der rare Moment, wo der amerikanische Hip-Hop vom deutschen Hip-Hop lernen kann. Ich finde eigentlich, dass sie noch zwei irgendwie YouTube-Streams, Instagram-Streams machen sollten und dann eigentlich irgendwie einen Boxkampf auf einer fragwürdigen Plattform machen sollten und dann sagen, beide sind ja irgendwie okay.
Ich habe halt ein bisschen Angst, dass Drake diesen Boxkampf gewinnen würde.
Tja, vielleicht. Aber dann was anderes halt. Statt Boxkampf. Was kann man noch so machen? Runde Yu-Gi-Oh! Spielen oder so vielleicht.
Ja, maybe. Runde Kniffel.
Runde ja, Mann. Beat wurde entschieden. Schön, was wäre Kniffel, ey.
Ah, Halleluja, ey. Meine Güte, ey.
Haben wir noch Musik?
Jo, wir haben noch, es ist 3 Wochen Rap-Stammtisch und es ist irgendwie wieder so kurz vor Festivalzeit, wo alle nochmal irgendwie kranke Alben droppen und spannende Musik machen und noch Kategorie.
Ja, komm mal, lass noch mal in aktuelle Musik reingehen, lass noch in was reingehen, was wir vielleicht alle gehört haben, weil ich denke da an grob. Nee, ich meine auch so das ganze Album gehört, so. Hast du, naja.
Ja, ich habe alles gehört.
Oh Gott, okay, wow, nee, das habe ich nee, nicht gemacht. Ich bin nicht bescheuert. Du hast das ganze Mauli-Album gehört?
Nein, das habe ich nicht gehört. Das ist das Einzige, was ich nicht gehört habe. Das ist
aha.
Das Einzige, was ich nicht gehört habe.
Dachte so. Ich mir doch. Okay, sagen wir es anders.
Aber
ich würde gern bei Ramsey reingehen, weil das so, denke ich, das hat uns allen gefallen vielleicht.
Ja.
Also mir hat auf jeden Fall gefallen, so Flow und Adlibs sind auf jeden Fall ganz geil. Ich liebe das auf jeden Fall. Also alleine dieser Aspekt von so da, natürlich die Beats ballern und so weiter und Texte yes, haben auch teilweise yes. ein bisschen Inhalt und so weiter, aber einfach so die typischen Sachen vielleicht, die man positiv über so ein Hip-Hop-Album oder so ein Tape sagen kann, aber eigentlich die einfach diese Mühe, die er sich macht, funny Adlibs zu schreiben, die teilweise die Zeilen ergänzen, teilweise nur so ein Schlagwort rausstellen, aber ganz oft einfach auch das so in einem Screaming-Stil macht und auch noch ein bisschen Distortion drauflegt, also auch viel noch mit Effekten arbeitet, um das so soundmäßig einfach in diese ganze Soundkulisse einfließen zu lassen, nicht einfach nur wie ein Wort dahinter ballert, finde ich extrem spannend auf jeden Fall und mag das, wie viel Detailarbeit auf jeden Fall quasi an die kleinen Worte, die bei Genius in den Klammern am Ende der Line stehen, wie viel Arbeit da reinfließt und ahne das sehr, was er da macht. Das finde ich super cool.
Coole Beobachtung auf jeden Fall. Es ist, ja, du hast das Thema eigentlich für mich damit abgeräumt, dass du sagst, so Inhalt, sehr, sehr, sehr geile Beats und ja, einfach cool gerappt und so. Ich habe tatsächlich irgendwie Rambok, das ist der Song mit Oji Kimo, ich habe vorhin schon gesagt, wir reden noch über Oji Kimo, wo ich auch wieder gedacht habe, so, eigentlich ist es ein geiler Song und klar, irgendwie will man gerne und Oji Kimo irgendwie auf dem Beat haben, aber Oji Kimo packt wieder irgendwie so ein Part aus, wo ich mir denke, so, Digga, den habe ich halt schon 5-mal gehört und er wird halt auch nicht besser. So, du könntest dich, also ich habe das Gefühl, Oji Kimo hat auch einfach keinen Bock mehr, sich irgendwie nochmal weiterzuentwickeln. Ich glaube, der ist irgendwie angekommen und fühlt sich wohl damit. Und ja, finde ich nicht so geil. Aber das Ramsey-Album ist nice.
Und dabei ist die Hook von dem Song halt so richtig geil eigentlich. Ne?
Wir vor die Tür. Ja, mal auch so geil verzögert auf jeden Fall.
Genau, wieder was mit dem Rambok reinkommt. Und vor allem, ich habe den geilsten Verhörer ja überhaupt gehabt bei, bei diesem Dings. Also, weil das, ganz ehrlich, wir haben gerade über die Adlibs geredet, das würde ich Ramsey halt auch locker zutrauen. Er sagt halt, hast du den Text gerade vor dir, David?
Ich sag mal so, ich habe das vorhin, ich hab den nochmal gehört und so bei Genius nochmal gehört und das ist auch echt schwer rauszuhören, was es wirklich ist an der Zeile. Und ich hatte halt eine gelesen, also wie gesagt, bei Genius schreiben ja auch nur Leute einfach das Zeug rein, ne? Es ist jetzt nicht unbedingt, dass es stimmt, aber ich hatte halt gelesen dann so Strand an Côte d'Azur, Syr und 180 Kühl, Move, okay?
Aha.
Ja, ich sehe jetzt aber auch bei Genius in der ersten Hook hat es jemand anders reingeschrieben. Also die beiden Hooks unterscheiden
so, wie
sich.
Gehört habe.
Und da steht, so wie du es gehört hast, Strand an Côte d'Azur und 180 Kühe. Mu!
Und ich finde halt so geil. Weil, also, du kannst den Slang ja wieder erweitern bis sonst wohin, weißt du? Aber dass er dann tatsächlich sagen würde, ja, und hier, kein Problem, so, ich bezahle den Wagen mit 180 Kühen, kein Problem. Und dann im Hintergrund halt so ein Adlib mit so einem richtig herzlichen Mu so dahinter zu hauen. Ey, das geht so geil, finde ich, durch die Decke, ey.
Ey, ich will das jetzt aber wissen, ob das beides stimmt, also ob die Hooks sich da unterscheiden.
Aha.
Oder ob nur und eine 180. Version davon richtig oder beide falsch sind. Also wie gesagt, es ist nur Genius. Kann erstmal irgendjemand irgendwas reingeschrieben haben, was er oder sie gehört hat. Oder ich muss halt doch noch mal
180 Kühl, ne? Ja, okay, dass man halt einfach so ganz cool einen hohen Geldbetrag bezahlt und halt da Money Moves macht, so in die Richtung. Ey, ich finde meine Version geiler und ich werde dir auch, wenn dir es live performt wird, werde ich das auch anders als Adlib mitrappen.
Ich respektiere das.
Ja, sehr.
Ich will die 180 Kühe.
Ja. Auf jeden Fall insgesamt einfach auch in so ein richtiges Hip-Hop-Album, das appreciate ich auf jeden Fall sehr.
Ey, ich feierst extrem, fast schon Storyteller-mäßig, wie er von harten Zeiten erzählt, wo sie Schwierigkeiten hatten mit der Wohnung, mit seiner Mom, wie er versucht, sie zu unterstützen, aber nicht so sehr in so kriminelle Kreise so reinzukommen. Das, finde ich, ist auf... Scheiße, welcher Song war das jetzt? War das Kobalt? Und nee, Diebe war das, glaube ich. Wie er das da so erzählt. Und dann gleichzeitig aber auch wieder, ne, wieder die tollen Widersprüche, so ein Song wie La La Land da drauf zu haben, wo er halt erzählt, jetzt ist alles geil und jetzt können wir es uns leisten. Und da, ne, auch wieder eine Art von Flexen, die mir aber viel, viel sympathischer rüberkommt. Ja, auch cool irgendwie so kleine Elemente, die immer wieder auftauchen, wo er in La La Land sagt irgendwie, ja, der Kellner war todeskorrekt, komm, ich gebe ihm nochmal einen extra Fuffi. Und ja, auf Diebe, wo er eher aus der Position heraus nochmal erzählt, nicht so viel zu haben, nochmal zu sagen, ja, und das Geld, was wir jetzt aber gerade brauchen, um hier irgendwie weiter in der Wohnung bleiben zu kommen können, das werde ich dem Kellner nicht abziehen können im Restaurant oder so in der Art und Weise.
Nee, das habe ich, ich glaube, er meinte, das kann er mit Kellnern, wenn er so eine Mille braucht, das kann er mit Kellnern nicht verdienen, wenn er einfach auf normalen Weg so ein bisschen Geld ranholt und selber kellnert, so habe ich den verstanden.
Ja, oder auch selbst wenn du, genau, wenn du ihn auch so siehst, ne, irgendwie nochmal so ein bisschen diese Widersprüche dieses Lebens und so geil zu merken, dass es halt einfach immer mehr mit Musik klappt und dass er nicht dann die Sachen machen muss, durch die man dann Ramburg durch die Tür überrascht wird.
Ja. Ich fand auch die Widersprüchlichkeiten ganz cool, weil, ne, zurück in diese harten Zeiten und so ein bisschen vom Struggle erzählen, auch so, geht darum, überhaupt erstmal zu überleben, in der Wohnung zu bleiben und scheiß mal auf Autos, so, hier geht's drum, dass man halt nicht irgendwie rausgeschmissen wird und dann auch direkt danach wieder so Tracks kommen, wo es halt genau darum geht und er einfach auch wieder, ne, Thema Hip-Hop, dann geil damit flex, dass er eben doch in schnellen Karren sitzt und das komplett genießt und er hat das auch so ein bisschen, da, das ist das Einzige, wo ich so dachte, da konnte ich seiner Linie nicht so ganz folgen, weil so, wie er so über seine Beziehungen, über Frauen im Allgemeinen spricht, ist genauso widersprüchlich auf jeden Fall, ist so zwischen total zugeneigt und auf Beziehung irgendwie aus und wertschätzend und gleichzeitig auch wieder so, bin Mitte 20 und im Bitches-Ficken-Alter, also so kein Fick geben quasi, so, also, ne, die Widersprüchlichkeiten ziehen sich auf jeden Fall so ein bisschen durch, hat sich aber, wie ihr schon richtig gemeint habt, alles extrem frisch und interessant angehört. Ja, sau geil auf jeden Fall. Glaube ich, by the way, auch live auf der Tapefabrik. Um das auch nochmal reinzustreuen für, es gibt nicht genug Gründe, auf dieses Festival zu gehen. So.
Zusammen mit Gianni Suave, den ihr übrigens bei den Top 4 Speerspitze Deutschrap, finde ich, total vergessen habt. Eigentlich auch noch ein
Er hat seine Speerspitzenzeit, er hat die leider schon hinter sich, würde ich behaupten.
Ah, ja. Oh, okay.
Ich denke noch vor sich.
Oh, okay. Ja, okay.
Das sind die unterschiedlichen Sichtweisen hier. Ich will noch mal ganz kurz sagen, das Album heißt Kobalt. Es zieht sich auch immer so ein bisschen durch mit diesem Blau-Thema und so. Und es gibt ein Sample, was ab und zu eingespielt wird mit diesem Wir leben alle unter einer Sonne, doch für manche scheint sie blau. Meine Interpretation davon war dann so ein bisschen, Geld. Unter einer blauen Sonne leben, sind das blaue Polizeisirenen? Ist das irgendwie mehr Stress irgendwie mit Polizei noch zu haben? Kann das in so eine Richtung gehen oder habt ihr noch eine Idee, wie
Geld.
Ja, wie das so gemeint ist?
Aber ich weiß Geld? Nicht. Ja, der blaue Schein.
Das sind 20 Euro?
Ja, es ist unwahrscheinlich, also es ist schon anderes, schon wahrscheinlicher. Es ist eine Torch-Referenz mit der blaue Schein. Das ist Geld.
Okay. So,
aber auf jeden Fall spannendes Album, hört euch rein. Wollen wir noch über ein Album sprechen oder wollen wir vielleicht noch die Kategorie machen, die wir auf jeden Fall machen? Ich habe das Gefühl, wir sind eh schon super lang drin.
Boah, ja, Mann, voll.
Lass uns die Kategorie reinschieben. So, ich hab in bewährter Tradition 2000, also Jubiläumsalben, 10 Jahre, sogar relativ genau so im Q1 des Jahres 2014, hat sich bei unserer Abstimmung sehr klar, tatsächlich wie vielleicht noch keine andere Kategorieabstimmung davor, gerade Andi durchgesetzt, mit Pilsator Platin. Und dementsprechend haben wir alle dieses Meisterwerk nochmal gehört. Ich möchte trotzdem aber lieber erstmal anfangen mit der Frage an euch beide. Habt ihr das damals auch gehört oder war das sowas, was ihr erst so ein bisschen nachgearbeitet habt oder hattet ihr es vielleicht sogar gar nicht gehört? Torben.
Ja, ich habe schon so ein bisschen was auch damals davon mitbekommen. Das ging ja alles auch so aus von dem Rapper-Mittwoch-Battle-Hype und so. Und ich finde, genauso hört sich dieses Album ja auch an. Ja, das ist genau aus so einem, aus so einer Welle von ihm auch kam. Und klar, so ein paar Sachen, das Breakdance-Battle im U-Bahn-Tunnel und so,
ja.
Blieb mir schon irgendwo, oder war mir schon irgendwie noch ein bisschen im Gedächtnis geblieben, die Generation Andi und so. Mhm. Ja, aber ich muss sagen, war doch anstrengend für mich, das nochmal zu hören jetzt.
Mhm. Okay, wegen es dir, David, hattest du es damals schon gehört?
Ja, aber eher so ausschnittsweise. Ich glaube nicht, dass ich damals das ganze Album so richtig am Stück gehört habe. Das habe ich dann wahrscheinlich beim Turbo-Album, was so 2 Jahre später kam, das habe ich dann wahrscheinlich mal so ganz am Stück gehört. Aber genau, mhm. Da habe ich es eher so am Rande mitgekriegt, würde ich sagen. So, also war mir auch eher auf jeden Fall ein Begriff, nachdem er angefangen hat, quasi Musik und Alben zu machen und so weiter. Also ich bin ja nicht so sozialisiert, deswegen also kannte ich quasi auch nichts von Vorgeschichte, die ja für die meisten Leute, die in das Album damals reingegangen sind, mit Sicherheit so, die kannten halt Karate Andi einfach schon aus dem Kontext.
Ja, das ist so.
Oder viele.
Ich weiß es halt so gar nicht mehr so genau, ob das wirklich, also das wird zum Großen halt stimmen, aber ich bin mir nicht sicher, ob es halt wirklich so war, weil
ich habe noch mal
der damals
reingelesen, da stand es ungefähr so drin, dass das so rezipiert wurde. Also Sachen, die damals geschrieben wurden. Deswegen hätte ich gesagt, okay. Schon.
Ja, also ja, ich würde ihm nicht widersprechen, dass es ein größerer Teil auf jeden Fall gab, die Karate Andi aus dieser Battlezeit von Rapper Mittwoch auch gaben, und das ist sogar so funny, weil ich habe das ja schon öfter mal erzählt, dass ich und Torben auch bei Rapper Mittwoch gerne mal im Publikum waren, aber eher so, er kam ja auf die Bühne, da war es schon umgezogen in einen anderen Laden am Schlesi, der es nicht mehr so geil war, aber ich war tatsächlich sogar da und ich erinnere mich noch daran, wie der zum ersten Mal auf der Bühne war bei Rapper Mittwoch. Und es war einfach so, der kam so auf die Bühne, man hatte irgendwie schon, der hatte noch kein Wort gesagt, aber die Ausstrahlung von Karate Andi war so krass, mit so einer Druffi, mir ist egal und irgendwie sympathischen Daddel-Attitüde irgendwie, dass der schon gefeiert wurde, bevor der nur einmal irgendwie ins Mikrofon Yo gesagt hat. Und ich habe auch das Gefühl, dass genau das war, dass das Album irgendwie ausmacht, dass immer diese Attitüde und diese vermeintliche, ich sage jetzt auch vermeintliche Authentizität von Andi irgendwie so als, ich sag mal so, zwischen Trailerpark, Obdachlosigkeit, sympathischem Drogen-, Alkoholkonsum und irgendwie fick die Oberschicht, Style, ich fahr schwarz U-Bahn, eigentlich schon die Hauptzutat war, dass das Ding irgendwie groß hat werden lassen oder Leute gefühlt haben irgendwie. Ja, also das war so meine Erinnerung. Ich habe es damals, glaube ich, auch klar gehört irgendwie so, weil es war ein Ding irgendwie so. Aber das war immer so ein Thema, wo ich dachte so, ja, da muss ich nochmal so genauer reinhören. Und weil es wird immer gesagt, ja, es ist so witzig und so funny und teilweise auch so geniale Reime und so, wo ich schon immer dachte so, ach ja, ich weiß auch nicht, Ich fand irgendwie, es gibt diese eine Line, ich glaube auch Generation Andi, ich komme mit meiner Mofa-Gang in dein Einkaufscenter, und das fand ich eigentlich die witzigste Line, aber auch das Einzige, was mir damals hängen geblieben ist. Ich weiß nicht, vielleicht immer so, auch nochmal so die Frage, was so das Technische angeht, ist vielleicht Torben der richtige Ansprechpartner. Hattest du das Gefühl, dass er da schon was auf der Kette hatte, oder war das damals auch schon übertrieben?
Na klar, also das geht alles so ein bisschen auch in die Richtung von Moloch Dilemma und so, ne? Mhm. Einfach richtig wilde Reimketten mit lustigen Sprüchen dazwischen zu ballern, halt alles auch immer noch so ganz krass auf Provokation angelehnt. Also an wen ich auch nochmal total denken musste, ist natürlich der gute alte Soziopath. Nicht dumm gerade.
Hollywood Hank.
Genau. Hollywood Hank, der genau solche Sachen auch mit drin hatte und dann aber immer zum Beispiel so ein paar Nazi-Lines dann noch mit reinzustreuen, einfach nur für die Provokation. Kultig. So, weißt du, ne? Ja, das. So, da ist der tollste Vierfachreim, dann reißt es für mich heute auf jeden Fall nicht mehr raus. So.
Ja, Mann.
Früher war da vielleicht die Toleranzgrenze irgendwie noch ein bisschen anders. So.
Ja, war es halt wirklich. Also man muss halt wirklich auch sagen, also wenn man sich an die Zeit 2014, wo sich halt verschiedene so, wahrscheinlich eine dieser Zeiten, wo sich so deutschsprachiger Hip-Hop in so ganz verschiedene Unterrichtungen irgendwie entwickelt hat, wo halt, glaube ich, zum ersten Mal so auch wirklich so, ne, meiner Gefühlswelt nach, so wirklich so verschiedene Szenen irgendwie sich so aufgespalten haben, irgendwie nochmal so ganz klar irgendwie so, weißt du, da gab's halt irgendwie so, KZ war klar schon ein Ding, aber da war auch Trailer Park irgendwie groß und 257er so ankommen, und das war halt genau diese Welt, in diese Karate Andi halt natürlich auch perfekt irgendwie reingepasst hat. Und da gab's aber gleichzeitig, ich meine, wir hatten irgendwie so Oleg Sesh irgendwie so als halbwegs authentisch gelabelter Straßenrap irgendwie nochmal groß geworden ist, nachdem irgendwie die von Chill und Abdi gepusht wurden, so. Aber gleichzeitig ist aber auch irgendwie so ein bisschen so ein Mainstream, poppigere Sachen wie Materia einfach krank durch den gegangen. Und es waren einfach so viele Sachen, die sind so zeitgleich passiert irgendwie so. Und ja, also da war eine Toleranz dagegen, gegenüber so ein bisschen so fragwürdigen Sachen, das war damals irgendwie noch gelebt. Aber ich mir dachte so, da waren so Songs drauf, ey, dieser Song, Alter, das war wirklich das Schlimmste, was ich nochmal nachhören musste, irgendwie so goldener Schuss, irgendwie so dieses, ich schlepp irgendeine Olle im Club ab und dann setze ich ihr den goldenen Schuss so, und dann mit noch so einer gesungenen Hook, Alter, das ist ja, wie konnte man denn das damals halbwegs tolerieren? Nur das ist also, da denke ich mir so, boah, das ist schlimm für mich aus heutiger Perspektive, aber es war so und irgendwie auch okay, ich weiß nicht. Naja.
Er hat halt auch diesen ganzen langgezogenen Flow, ne, die Worte hinten so lang zu ziehen, deswegen auch mal Sachen anders zu betonen und so langsamer auch zu rappen. Das ist ja auch was du dann auf der Bühne und im Battle brauchst, ja schon eine gewisse Selbstbewusstsein, das dann auch so rüberzubringen. Und dann ist quasi in diesem Battle-Kontext das schon was Besonderes wieder gewesen, wo du dann eher gesagt hast, na, guck mal, das hat ja doch irgendwie noch mal ein bisschen mehr als die ganzen anderen Freunde da.
Ja.
Ja, aber schon einfach irgendwie hängen geblieben. So, ich weiß auch immer noch, dass ich die Betonung damals irgendwie auch lustig fand, aber wenn ich den jetzt heute noch mal höre, mein Schwanz ist fett und groß wie die Sowjetunion. So, und das ist es dann.
In den Reviews,
Funny Line,
die ich nachgelesen habe, haben Leute einfach diese Reimketten von ihm auch so in den Himmel gelobt, als ob das so das Krasseste ever wäre. Und ich habe halt das Ding angehört, dachte so, was habt ihr denn damals für Ansprüche gehabt? Sorry, wollte deinen Punkt nicht wegnehmen, Leo.
Ja, der Punkt war der halt. Das ist schon okay, wenn das nochmal genauso anders gesagt wird. So. Und das ist auch so, ich weiß auch nicht, also ich fand, was mich auch nochmal überrascht hat tatsächlich, weil ich hatte es damals auch schon gehört, so, ist nicht so, dass ich es irgendwie krass gefeiert habe. Ich habe irgendwie so ein bisschen Angst, als ob das jetzt irgendwie, ich glaube, viele Leute, die jetzt auch dafür gewortet haben, werden es, glaube ich, mögen. Und ich würde mich aus dem Fenster lehnen und sagen, sie mögen's, aber sie haben das auch die letzten 8 Jahre nicht nochmal gehört. Und ich würde euch sagen, hört's euch nochmal an und gebt euch noch einen Reality-Check, ob ihr es wirklich noch geil findet. So. Und das geht halt auch damit los. Also vor allem, also was ich nicht mehr so richtig auf dem Schirm hatte tatsächlich auch, war der erste Song, Willkommen im Karate-Club, der Beat. einfach so, das ist halt furchtbar für mich, das ist halt so richtig, kein Wunder, dass es nachher bei Selfmade Records irgendwie gesigned wurde, das ist so richtig da billiger Kollege Trashbeat, einfach so richtig, richtig, richtig schlecht. Das wurde dann halt auf dem Album, würde ich sagen, schon auch nochmal besser so, das ist dann halt schon echt gut bis okay, die Beats danach, aber am Anfang war ich auch so, boah, ich glaube, es hat mich damals schon auch eher so abgefuckt, weil ich damals schon Kollege, was musikalisch angeht, irgendwie noch nie mochte. Es war weit vor irgendwie dieser ganzen Scheiße, die danach mit Kollege passiert ist, wo man damals immer schon sagen konnte, okay, Kollege ist irgendwie schon jemand, der gut rappen kann und witzige Reimketten hat und auch funny Wortspiele. Aber die Beats waren halt schon immer scheiße so. Und das war gerade an ihrem Anfang auch so, ging dann aber auch noch so. Aber da waren schon einige Sachen, wo ich drauf so, boah, ist es euch auch so aufgefallen oder ist es nur mir so nochmal aufgefallen?
Ich fand die Beats insgesamt schon schlecht gealtert, also halt kein Stil, der die Zeit so überlebt, auf jeden Fall, dachte ich mir. Ich fand das komischerweise auch bei der Performance von ihm so beim Rappen, dachte ich, also es wirkte halt so ein bisschen lustlos. Es war vielleicht auch, hat es zur Attitüde auch so ein bisschen gepasst, safe. Aber es ist halt so, das war halt wirklich ein bisschen lustlos, wie nicht so viel Mühe gegeben. Und ja, das halt so ein bisschen. Und ich hatte ungefähr denselben Gedanken, den du auch hattest, mit so, die Leute haben sich jetzt eigentlich drauf gestürzt und offensichtlich fanden das viele von unserer Hörerinnen, zumindest die jetzt, die auch gesehen und abgestimmt haben, den mit Abstand besten Pick. Das war halt wirklich eine große Mehrheit. Und ich dachte mir halt so, wenn ich jetzt bei einer Person bin und man macht so, man chillt bei denen irgendwie im Wohnzimmer oder in der Küche und die fragen dann so, soll ich ein bisschen Musik für Hintergrund anmachen, während wir quatschen oder so, weil wir ein bisschen Mucke hören, dann würde jemand auf die Idee kommen, das Album anzumachen, dann würde ich diese Wohnung halt schnellstens verlassen, auf jeden Fall. Also halt wirklich, keine Ahnung, was das für Leute sein sollen, aber ja, also, finde es schwierig, also auch, ohne jegliche, man kann darüber debattieren, ob das dann besser wäre, aber das ist halt, es gibt jegliche ironische Brechungen oder irgendwie doppelte Kontexte und sonstige Referenzen, mit denen man das vielleicht noch entschuldigen könnte, sind nicht da. Krasse Homofeindlichkeit, krasse Transfeindlichkeit auf jeden Fall drauf, neben dem normalen Deutschrap-Sexismus, aber ist mir schon übel aufgestoßen, also ja.
Ich finde, muss ich tatsächlich verteidigend eingreifen, weil ich mir denke so, wir haben diese Zeitkomponente und wir haben, ich würde jetzt mal sagen, eine Kunstfigur, gerade Andy, ob das jetzt, inwieweit das eine Kunstfigur ist. Also er hat irgendwie auch gesagt, ich trinke gar keinen Alkohol, ich nehme keine Drogen, ich finde es alles furchtbar. Aber ob das wieder so zur Kunstfigur selber dazugehört hat oder nicht, das weiß ich ehrlicherweise nicht, da bin ich nicht so tief drin. Aber es gab schon für mich diese Kunstfigur, gerade Andy, die so in so einer White Trash, Obdachlosigkeit, Saufer, I don't give a shit Attitüde irgendwie funktioniert hat und existiert hat. Und ich glaube, dass man das aus dem damaligen Kontext irgendwie schon auch nachvollziehen konnte. Und vielleicht ist das auch ein Grund dafür, wo man halt verschiedene Sachen, die halt sehr problematisch sind. Und wie gesagt, damals gab es viel, ich sag mal, da würde ich mich schon aus dem Fenster legen, es gab zu der Zeit neuere Sachen, die viel problematischer waren, als das, was gerade Andi noch gemacht hat. Weil es einfach so mit so einer Effortless, ne, wo du Tom sagst, so, es ist so ein bisschen so hingeschludert und so ein bisschen so leicht gerappt, so, das passt irgendwie so dazu. Und ich kann schon verstehen, dass das irgendwie im Gesamtkonzept irgendwie für sich funktioniert hat und dass die Rezipientinnen irgendwie das Gefühl haben, okay, da ist diese Kunstfigur und wir hören es alle aus so einer ironischen Brechungsebene als Kunstfigur, die ich vielleicht nicht bin, raus so. Aber das, was ich mich dann halt immer auch schon gefragt habe, so, ja, aber selbst wenn wir diese Ebene haben, denke ich mir so, das will ich auch trotzdem nicht hören. So wie dann halt irgendwelche, also wirklich dieser goldene Schuss-Song, der hat mich so krank abgefuckt, wo ich mir dachte so, ey, habt ihr diesen Song gehört? Wahrscheinlich auch einer der Songs, der von vielen auch geskippt wurde, zumindest wenn man auch Spotify glauben kann, einer der Songs, der weniger gestreamt wurde, aber alle konsistent über 1 Million, dann denke ich mir halt so, das ist schon, weißt du, es ist halt wie so ein unangenehmer Film, man will es ja trotzdem nicht sehen. So 70er Jahren toxische Männlichkeit, Abfeierungsstyle, yay. So, weiß ich nicht. Aber ich kann diese Ebene, um das nochmal, den Punkt nochmal abzuschließen, ich kann diese ironische Brechungsebene aus dem Zeitkontext, kann ich es irgendwo nachvollziehen, dass es existiert.
zusätzlichen bisschen negativen Flashback, den ich noch hatte, war, dass ich mich an seinen Live-Auftritt erinnert habe beim Spektrum damals.
Zu spät.
Und der so scheiße war einfach. Das ist mir leider auch noch mal in Erinnerung gekommen. Hm. Auch große Lustlosigkeit auf der Bühne. Und das funktioniert dann halt irgendwie nicht, wenn du das live spielst.
Ja, Mann. Das ist auch so, ich wusste, also wenn ich gerade bei Spotify bin, wie ich mir angucke, wie er jetzt halt auf seinem Künstlerprofilbild aussehen, dann denke ich mir so, er ist schon wild. Und dass er halt einfach auch 2023 nochmal ein Tape gemacht hat. Ich dachte, habe ich nicht gehört. Habt ihr das zufällig gehört?
Nö.
Aber es ist natürlich, ich geh kurz rein und natürlich Feature-Gäste, klar, natürlich sind MC Bomber und Menasmos drauf. Das passt natürlich wie die Faust aufs Auge.
Ja.
Yay. Ja, Kategorie. Ich bin gespannt, ob wir ein paar negative Rückmeldungen zu bekommen. Gespannt.
Könnte passieren.
Ich glaube, das ist das erste Mal, wo wir, glaube ich, geschlossen sagen, keine Wiederhörempfehlung. Selbst bei so Dendemann-Geschichten, wo wir immer gesagt haben, so, hey, das ist schon, da ist schon viel drin und so, wo wir aber auch nicht große Fans waren, wenn man ehrlicherweise ist, oder bei Sido auch mit Klammer drum. Ich glaube, finde ich interessant, dass wir da alle nicht so groß addicted sind. Naja, egal. Torben, du hattest.
Ich bin's mal wieder.
Ja, bitte.
Genau. Ich war so lange raus, deswegen bin ich mal wieder dran und selbstverständlich sprenge ich mal wieder die Grundidee der Kategorie und gebe ein bisschen was anderes auf. Es könnte sehr gut sein, dass dann. Ja, vielleicht die Interaktion nicht ganz so intensiv sein wird, wenn die Leute mehr Bock auf sowas wie Pulsator Platin von Karate Andy hätten. Aber ich habe mir vom Tapefabrik Festival Lineup die drei spannendsten Künstlerinnen für mich, die ich noch gar nicht so richtig auf dem Schirm habe, rausgesucht und habe mir da mal drei Veröffentlichungen rausgepickt, die ich zur Auswahl stellen möchte. Auf der einen Seite von DABBZ, die ISO-EP, die jetzt gerade letzte Woche erst rausgekommen ist, also was ganz Aktuelles, worüber wir vielleicht sowieso gesprochen hätten, aber da dann, wenn das sein sollte, die Hausaufgabe einmal komplett reinzugehen. Dann von Kitana, das Album Lorbeeren aus 2022 und von einer Rapperin, von der ich vorher auch noch gar nicht was gehört hatte, Marnele, die hat im letzten Jahr eine EP rausgebracht mit dem Namen Macht gegen Seele. Die drei vom Line-Up der Tapefabrik stelle ich zur Auswahl. Da gehen wir fürs nächste Mal noch ein bisschen genauer rein.
Ja, finde ich auch cool, dass du die Kategorie so in den Dimensionen, wie wir sie sonst von meiner und Davids Seite aus nehmen, so ein bisschen sprengst. Finde ich gut. Wird in den nächsten zwei Wochen irgendwann auf dem Rapstand Instagram-Kanal zur Abstimmung geschossen werden. Und ja, bin ich mal gespannt und habe ich Bock drauf.
So sieht's aus. Noch irgendwas Wichtiges, was noch erwähnt werden muss?
Meinst du musikalisch gesehen?
Vielleicht auch persönlich, wenn du noch was auf dem Herzen hast.
Ja, ich bin, also mein Thema ist, wie gesagt, zurzeit, ich bin ein normaler Mann und meine Emotionen hängen stark von Fußball ab und deswegen bin ich natürlich sehr froh, dass der glorreiche erste Fußballclub Kaiserslautern den sogenannten Nichtabstieg sichere Bank hat und ich freue mich auch auf die nächste Folge, die wir kurz nach dem DFB-Pokalfinale aufnehmen, wo ich im Stadion sein werde. Und da werde ich mich freuen, wenn neuer Nationalspieler Marlon Ritter Leverkusen in den Boden sinken wird. Ansonsten musikalisch von mir alles. Also ich meine, wir haben noch viele spannende Sachen drauf. Deswegen würde ich, das waren meine Abschlussworte quasi. Und ich gebe euch jetzt noch 20 Minuten, um über alles zu sprechen. Das ist einfach komplett random, dass ich mit Fußball reinkomme. Elend.
Ich will auf jeden Fall noch kurz den neuen Song von Gigi Schnabib auf geilem Trier-Beat anpreisen, Teamsport. Eine süße Hommage an die Beziehung oder eine Beziehung, die er gerade führt und wie man sich so zusammen in einer Beziehung auch noch sehen kann.
Lieb. David, hast du auch noch was?
Ja, diverse Dinge. Einmal OG Lou hat Tape gedroppt. Ich würde, also ich gebe Reinhörempfehlung und würde gerne auf die Playlist Dirty Hose und Lou machen.
Das sind die beiden Songs, die von Trier produziert wurden. Mhm.
Und Fyodor ist auch noch dabei. Oh, dann von Untergrundvertreter Ive, der seit längerem mal wieder released hat, worüber ich mich sehr gefreut habe. Der hat früher auch die eine oder andere Juice-Premiere geliefert und ist lyrisch immer schon sehr versiert gewesen und ich mag das sehr, wie er sich Themen annähern kann. Gift auf die Playlist und ansonsten noch, damit man auch nicht die ganze Zeit Deutschrap hören muss, weil es ist, man kann das, sollte das seinem Kopf gar nicht zumuten. Drill-Veteran Chief Keef hat ein Album gedroppt, wo der Song Bandit Up mit Tierra Whack drauf ist. Der Tierra Whack-Part ist unfassbar krank auf jeden Fall. Sollte man reingehen. 1-2-3 ist auch noch ein ganz guter Banger. Genauso wie Million Dollar Baby von Tommy Richman ein ganz guter Banger ist.
Richtig geiler Song, ja.
Wertung, ganz guter Banger. Gefällt mir.
Yes.
Ja, Mann. Tom, möchtest du noch was hinzuschieben?
Nope.
Nope. So das passt. Ist okay. Fair. Also, nee. Also, tut mir leid, das kann ich so nicht stehen lassen. Aber
Grönemeyer-Voice, es ist okay.
Nee, es ist nicht okay.
Es tut aber gleichmäßig weh.
Nee, leider nicht gleichmäßig.
Warten.
Also, ich finde schon, dass wir diesen Song von T9, ein toller Typ.
Die EP, die kommt ja irgendwann noch. Das kann man ja immer noch mal reinbringen. Da kommt ja noch.
Ja, aber ich finde den Song schon so außergewöhnlich, dass ich den gerne schon mal drauf machen würde, weil das so als Vorbereitung, weiß ich nicht, wie das wird, aber das war auf jeden Fall sehr, sehr, sehr speziell, aber hat mir sehr gut gefallen. Und keine Ahnung, über das Mauli-Album reden wir einfach nächstes Mal. Top. So machen wir das. Das war eine, wie ich positiv gesprochen erhofft hatte, eine ausführliche und coole Folge. Und dann bedanke ich mich bei euch und ich möchte mich auch nochmal an alle unsere Zuhörerinnen wenden und da auch Danke sagen für alle, die es hören und die es irgendwie teilen in ihrer Instagram-Story oder mit Freunden. Das freut uns immer sehr und auch alle, die uns irgendwie Rückmeldung geben, auch wenn wir es falsch gelabert haben, wie wir es vorher gesprochen haben, hören wir uns auch immer sehr gerne an und sind immer offen für jeglichen Diskurs und mit diesen Worten war das Folge 93 des Hip-Hop-Podcasts, der Rap-Stammtisch. Und wir hören uns in 2 Wochen wieder. Und dann hören wir es aus der Tapefabrik wieder.
So sieht's aus. Skrrr.